Also ich versuche in die 99% der Bevölkerung aufzusteigen. Das ist mein großer Aufstiegswunsch. Ich möchte raus aus dieser feudalen Reichensuppe, die sich für was Besseres hält. Und das macht mich wahnsinnig, dass es so vielen Menschen so viel wichtiger ist, Vermögen unangetastet zu lassen und zu schützen, unter Anführungszeichen, als Menschen zu schützen und zu stützen und zu fördern. Mir macht halt Hoffnung zu wissen, dass die Gesellschaft als Ganzes eigentlich für die Verteilung von Vermögen ist. Aber das in einen politischen Willen umzuwandeln, das ist schwierig, weil da kämpft man gegen die Lobby an. Und das, worauf es hinausläuft, ist, die Hegemonie zu brechen, den Damm zu brechen und die Demokratie in irgendeiner Form da durchzudrücken, um sie zu erhalten, weil sie ist die verdammte Mühe wert.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Millionenerbin und Steuergerechtigkeitsaktivistin Marlene Engelhorn zu Gast. Sie engagiert sich unter anderem bei der Initiative Tax Me Now für Umverteilung durch die Besteuerung von Vermögen. Und weil sie bei sich persönlich als Millionenerbe nicht auf die Politik warten wollte, hat Marlene Engelhorn im vergangenen Jahr den allergrößten Teil ihres Erbes an einen BürgerInnenrat in Österreich gegeben, der das Geld dann an die progressive Zivilgesellschaft umverteilt hat. Mit Marlene spreche ich hier über ihre Klassenreise vom oberen 1% zu den 99%, die blödesten Mythen, mit denen Reiche und ihre Lobby die krasse Vermögensungleichheit zementieren und wie wir am Ende auch an die Vermögen der Superreichen rankommen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Marlene, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Erstmal hallo.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ja, wir wollen über Überreichtum und seine Begrenzung sprechen. Marlene, du bist selbst Millionenerbin und machst dich aber seit vielen Jahren für die stärkere Besteuerung von Superreichen stark. Hast auch Millionen aus deinem Erbe im vergangenen Jahr umverteilt an einen Gesellschaftsrat in Österreich. Kommt man vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Vor kurzem hat man dich in Davos beim Weltwirtschaftsforum gegen Superreiche und für mehr Steuergerechtigkeit protestieren sehen. Und da hast du auch mit anderen Reichen erneut einen Aufruf für mehr Steuern für Superreiche vorgelegt. Vielleicht mal für den Einstieg, Marlene, warum machst du das eigentlich alles? Ist ja nicht selbstverständlich. Warum ist aus deiner Sicht extremer Reichtum ein Problem? Ja. Sogar so weit, dass du dann deinen eigenen Reichtum umverteilst. Also warum können wir uns vielleicht auch Superreiche nicht mehr leisten heute?
Ja, also ich mache es, weil es aus Prinzip richtig ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und es ist ungerecht, wenn ein paar Menschen, und wir reden jetzt so von 1% der Bevölkerung oder wenn man ganz extrem sein will, 0,1% der Bevölkerung, wenn die durch Geburt im Chefsessel landen, dass die Unsummen einfach zur Verfügung haben, damit Realitäten schaffen können, die wiederum andere Menschen betreffen, welche dann aber wieder nicht beim Entscheidungsprozess mitmachen dürfen, weil das Ganze ist hochgradig undemokratisch. Und wer es halt ernst meint mit der Demokratie, muss auch die letzten Überbleibsel des Feudalismus und der Monarchie abschaffen. Und dazu gehört eine Erbinnengesellschaft. Das ist entgegen all unserer Prinzipien, würde ich jetzt zumindest behaupten in der Gesellschaft, dass wir sagen, die Erbschaft, also die Geburt in eine bestimmte Familie, bestimmt darüber, wie man es dann hat im Leben. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wenn Überreiche, die geboren werden und super privilegiert sind und dann bekommen sie ihr Erbe und alles, dass es denen einfach nur gut geht und allen anderen geht es normal, sondern das Ding hat zwei Seiten und das bedeutet auch, dass Menschen, die in eine Familie geboren werden, die von Armut betroffen ist oder aus der ArbeiterInnenklasse kommen, dass die es deutlich schwieriger haben. Also wir stellen ja auch Hürden auf, um zu erhalten, welche Privilegien bei Menschen wie mir erhalten bleiben. Das lässt sich nicht ohne Strukturen machen. Und deswegen, weil das aus Prinzip eine Frage ist, wie wir mit der Demokratie umgehen, wie wir sie leben und ob wir dazu stehen oder nicht, deswegen setze ich mich so gut ich kann dafür ein und ich habe so viele Privilegien, ich bin eh so spät dran mit meinem politischen Engagement, ist ja eigentlich ein bisschen peinlich. Ich habe überhaupt keine Ausrede, mich nicht einzusetzen und nicht alles zu geben, was ich habe und dazu gehört, wenn ich ernst nehme, was ich sage, auch die komplette Rückverteilung, also so weit wie möglich, meines Erbes, weil das hätte mir ja nie in den Schoß fallen dürfen und in der Gesellschaft ist es deutlich besser aufgehoben, also da habe ich gar keinen Zweifel.
Ja, lass uns da gerne nachher noch drüber sprechen. Das ist ja doch sehr spannend, was da im vergangenen Jahr auch passiert ist, als du dann, ich glaube 25 Millionen waren es, ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Genau, das ist die Summe, die ich zur Verfügung gestellt habe für den Guten Rat.
Genau, für den sogenannten Guten Rat, also einen Gesellschaftsrat in Österreich. Im vergangenen Jahr war das und da ist dann auch schon Geld umverteilt worden an verschiedene Projekte aus der Zivilgesellschaft. Ja. Kann man nachher noch drüber sprechen. Vielleicht schauen wir jetzt nochmal kurz auf diese Metaebene, weil du jetzt schon so deutlich gemacht hast, Überreichtum oder Superreiche, das ist nicht nur ein Problem irgendwie der Vermögensungleichheit und der sozialen Gerechtigkeit, es ist auch vor allem ein Demokratieproblem. Wer kann sich dadurch wie viel Einfluss schaffen? Und Superreiche hatten natürlich immer schon Einfluss, aber mir scheint, wir sind jetzt gerade mit den USA, erreichen wir vielleicht auch so einen Punkt, wo die Wirtschaftsmacht von Milliardären noch deutlicher sich in politischer Macht niederschlägt. Ja? Ja. Also die USA sind da vielleicht so ein Kipppunkt, könnte man sagen, so ein gesellschaftlicher. Also Donald Trumps neue US-Regierung ist ja wie keine zuvor von dem Einfluss von Superreichen geprägt, also allen voran Elon Musk, ja, der sich ja auch global gesehen in Politik einmischt, hier im deutschen Wahlkampf jetzt mit seiner Wahlempfehlung für die ja, völkische nationalradikale AfD. Yes. Und wir sehen eben da auch so eine Allianz zwischen eben so einem Neofaschismus und so einem Ultrakapitalismus, also der rechte Rollback in den USA etwa, ne? Die Transfeindlichkeit, die verbindet sich ja da auch mit einer Politik für die Reichen. Und auch in Europa und, glaube ich, bei dir in Österreich lassen sich da ähnliche Tendenzen beobachten. Hätte mich mal interessiert, wie du jetzt gerade mal konkret auf diese Entwicklung in den USA schaust. Und siehst du das vielleicht auch so, dass da vielleicht so ein Kipppunkt erreicht ist, wo Superreiche und ihre Konzerne gepaart mit Autoritarismus die Demokratie aushöhlen, wir uns irgendwie eine Form von Autoritarismus und Manchester-Kapitalismus wieder so annähern?
Also mit dem Kipppunkt tue ich mir schwer, weil das bedeutet irgendwie, dass es so bis hier war es noch halbwegs okay und ab jetzt ist quasi so der Moment, wo die Balance flöten gegangen ist. Und ich würde sagen, die Balance ist vor einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, flöten gegangen mit diesem Turn zu einer aggressiven neoliberalen Politik. Weil das einzige Ziel und der einzige Sinn einer neoliberalen Politik ist die Reichtumskonzentration bei wenigen. Das ist, worauf sie ausgerichtet ist. Mehr kann sie nicht bieten. Und das Ergebnis ist halt, dass dann das Ungleichgewicht strukturell in die gesamte Gesellschaft hineingeschrieben wird und immer weiter verstärkt. Das ist das beste Beispiel, das hört man immer und ich finde das schon zum Kotzen, wenn ich es höre, aber jetzt zeige ich es auch. Diese Schere, diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich, was nichts anderes sein soll, als zu zeigen, wie weit sich das entfernt voneinander, die zwei Pole. Ich glaube, da sehe ich die größere Problematik und da zeigt sich halt auch, dass diese neoliberale Agenda, die war durch die Bank präsent in den USA, ob jetzt Demokraten oder Republikaner, war relativ wurscht. Einig waren sie sich schon, was dieses neoliberale Wirtschaftsprinzip angeht. Also was mir gleich so einfällt, aber ich weiß gar nicht, ob das so korrekt ist, weil ich bin keine Expertin für Geschichte oder für Politikwissenschaft oder für all diese Dinge. Ich male es mir halt aus und reime es mir zusammen, aber Bill Clinton, der gesagt hat, it's the economy, stupid. Sprich, die Wirtschaft ist wichtig. Oder wenn man Angela Merkel zitieren will, die meinte, dass die Demokratie marktfreundlicher sein muss. Und ich denke mir, falsch herum von A bis Z dieser Satz. Es muss umgekehrt sein. Wenn man schon in eine Marktwirtschaft will, dann muss sie sowas von durchdemokratisiert sein, auf Teufel komm raus, dass sie gar nicht mehr weiß, wohin mit sich selber und mit all ihrer Demokratisierung. Und ich glaube, das ist halt eine Frage, die sich hier widerspiegelt von grundsätzlich, wer sollte Macht haben? Hm. Und wenn man weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, die finanziell strukturiert ist, wo über Geld ganz, ganz viele Möglichkeiten Einfluss und Macht verteilt wird oder aber auch Ohnmacht verteilt wird und dann eine neoliberale Wirtschaftspolitik über Jahrzehnte fährt, die dafür sorgt, dass immer mehr Menschen immer weniger Einflussmöglichkeiten haben, immer weniger Macht, weil sie auch immer weniger Geld haben und dafür immer weniger konzentrieren, immer größere Summen, dann darf man sich nicht wundern, dass am Ende eine Trump-Regierung wie jetzt dabei rauskommt. Das ist nur die logische, folgerichtige Konklusion des Ganzen. Ich glaube, also als Krise würde ich schon bezeichnen, auf jeden Fall, so Zuspitzung und so, aber das beginnt halt viel früher. Deswegen tue ich mir mit dem Tipping Point schwer. Ich glaube, wir sind schon mal umgefallen in eine Richtung. Jetzt ist die Frage, was bauen wir aus diesem umgefallenen Desaster der Machtverteilung, diesem Ungleichgewicht, diesem Chaos auf und können wir das wieder in eine andere Richtung schieben? So gesehen, es ist nicht verwunderlich, wie es läuft und wenn die Politik nicht schafft, eine alternative wirtschaftspolitische Vision herzustellen zum Neoliberalismus, darf man sich nicht wundern, dass man es nicht los wird. Also Keir Starmer wird ein ähnliches Problem bekommen im Vereinigten Königreich, nehme ich an. Wenn der sich nicht mit Verteilungspolitik wirklich radikal beschäftigt und diese neoliberale Geschichte ein bisschen auf links dreht, pun intended, dann wird er wahrscheinlich nicht schaffen, umzukehren, was an Desaster angerichtet wurde vor ihm von den Tories. Und auch von seinen Vorgängern, also Blaise, da genauso in die Pflicht zu nehmen. Das ist ja nicht nur eine parteiproblematische Frage. Und dann wird er eine neue Identität für seine Partei aufziehen müssen oder aber in der Versenkung verschwinden. Dann haben wir dieses Hin und Her. Und was passiert? Das stärkt in der Regel Extremismus. Also rein jetzt so, wie ich es verstehe, kann gut sein, dass ich da voll zu kurz greife und dass ich das gar nicht richtig analysieren kann. Das möchte ich unbedingt dazu sagen.
Nee, ich finde das auf jeden Fall richtig in der Analyse, weiter zurückzuschauen. Na, 30 Jahre Neoliberalismus und die Hegemonie, nicht nur, wenn wir jetzt bei den USA bleiben, nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei den DemokratInnen, ja, also bei der Demokratischen Partei. Die ist auch eine Partei der Oligarchie. Ja, das ist ja jetzt ein Begriff, der gegenwärtig wieder an Popularität gewinnt.
Ja.
Weil ihn auch jemand wie Biden verwendet hat mit Blick auf Trump, ne, und seine reichen Entourage, seine Tech-Bros. Aber da muss man genauso die Demokraten der letzten Jahrzehnte in die Pflicht nehmen, die sich von den ArbeiterInnen abgewandt haben und die diesen Neoliberalismus genauso mitgespielt haben und die Politik für die Reichen. Also das war ein parteiübergreifender Konsens da. Mit Kipppunkt meinte ich eher so etwas wie eben diese krasse Verbindung eben von auch einem autoritären Staatsumbau, von einer gesellschaftspolitisch rückwärtsgewandten Ideologie, wie sie mit Trump ja auch einhergeht, ja, und einer absoluten Entfesselung nochmal, die wir, glaube ich, sehen werden in den USA, wo, glaube ich, das, was man vielleicht als ein brüchiges Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus, war schon immer ein brüchiges Verhältnis, ne, wo sich das vielleicht nochmal potenziell weiter auflöst in eine weitere Aushöhlung der Demokratie. Das meinte ich eher mit Kipppunkt. Also Kipppunkt vielleicht, ja, wenn es um einen politischen Liberalismus geht, der immer auch eine Form von Ausgleich zwischen den Klassen hatte und wo wir jetzt zunehmend eine Herrschaft von Reichen und Autoritarismus sehen, aber eine Zuspitzung, wie du schon sagtest, des Neoliberalismus, der im Kern ja gegen Demokratie und für die Herrschaft der Reichen ist.
Ja, ich finde spannend, dass du den Oligarchenbegriff aufgreifst, weil der mich total umtreibt, weil es gibt immer Leute, die glauben, es gibt gute und schlechte Reiche, und da ist, finde ich, dieser Begriff so hilfreich, egal wer, völlig wurscht, wie gut die Person denkt, dass sie ist, aber in einer gewissen Summe ist man in einem, gehört man zu den zur Oligarchie, so Ende der Geschichte. Im momentanen System ist das der Fall, und da kann einem eine Person noch so sympathisch sein. Weil früher habe ich es halt mitbekommen in den Nachrichten oder so, wenn es von Oligarchie oder von Oligarchen gesprochen wird, meinen wir vor allem russische Überreiche. Und wer sind die Superreichen? Natürlich die amerikanischen oder die deutschen Superreichen. So, es ist total problematisch, wenn wir nicht grundsätzlich das Problem des Überreichtums verstehen können und damit arbeiten können, glaube ich. Diese extreme Machtkonzentration, dass man sich durch die Art und Weise, wie man das eigene Unternehmen führt, wenn man noch eins hat, gibt ja auch Cash-MillionärInnen, so wie mich, und dass man über die Lobby, die man bezahlen kann, tatsächlich Einfluss auf die Realität nimmt in einer Art und Weise, die den allermeisten anderen Menschen verwehrt ist.
Marlene, der Kampf für eine Besteuerung der Reichen, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Also das wurde jetzt hier auch bei uns im Bundestagswahlkampf sehr deutlich. Alles regt sich auf über Elon Musk, der die AfD supportet hat im Wahlkampf und zu Recht natürlich. Ja. Aber dass es nicht die schlechten und die guten Milliardäre gibt, sondern dass wir strukturellen Probleme haben, dass in Deutschland und Europa auch wenige immer reicher werden, ja, und sich dadurch Einfluss sichern, das läuft massiv unterm Radar. Also Steuergerechtigkeit war im Wahlkampf quasi nicht existent. Und dass das so ist, das hat natürlich mit 3 Jahrzehnten Neoliberalismus zu tun, dass so viele Leute nicht mehr nach oben, sondern nach unten treten. Und da muss man auch erstmal, glaube ich, gegen neoliberale Mythen ankämpfen, die den Reichtum, den wir alle schaffen und den sich wenige Reiche aneignen, die den Reichtum immer als natürlich und nicht antastbar darstellen. Hätte mich mal interessiert, was da aus deiner Sicht die krassesten Lügen sind, die da verbreitet werden. Denn ich denke da zum Beispiel an so Dinge, dass sofort FamilienunternehmerInnen, sofort die Lobbyverbände und so weiter feuern, dass das ja am Ende allen schaden würde, wenn man Reiche progressiv besteuert, ja. Das würde der ganzen Wirtschaft schaden. Und ich glaube, diese Sachen verfangen auch, weil darüber so wenig Wissen herrscht, ja. Bis hin zu der Vorstellung irgendwie, dass ja alle ihres Glückes Schmied sind und irgendwie den sozialen Aufstieg, wenn sie denn wollen, auch selbst schaffen können. Irgendwie ein Millionärs-Mindset, ne? Wie man es auf Instagram und Social Media antrifft, ja. Also streng dich nur genug an und du wirst schon selber Millionär, ne? Was willst du eigentlich? So, wieso sich für Steuergerechtigkeit einsetzen? So, kann ja jeder schaffen. Oder auch der Mythos der Philanthropie, ne? Die Reichen machen ja gute Dinge mit ihrem Geld, angeblich, ne? Deswegen, warum soll man es ihnen nehmen? Ich glaube, das sind Dinge, die verfangen, und am Ende reden wir maximal noch über eine Einkommensteuer, weil das die Leute sind, mit denen man sich vergleicht, ja, also über eine progressive Einkommensteuer.
Ja.
Und nicht über eine Reichensteuer, eine Vermögensteuer, eine Erbschaftssteuer, wie auch immer sie am Ende umgesetzt sind, ja. Also ich glaube, das sind auch ganz stark Dinge, wo man irgendwie eine andere Hegemonie, eine andere Erzählung schaffen muss, ne? Genau, wie blickst du drauf auf diesen Komplex neoliberale Mythen, die tatsächlich tief eingeschrieben sind und auch dieses ungerechte System eben stützen?
Ja, ich glaube halt, dass man wirklich die neoliberalen Mythen, dass man die nicht trennen kann von der White Supremacy, die ihnen eingeschrieben ist, also der weißen Vorherrschaft, oder dem Patriarchat, was auch ein ganz, ganz extrem einflussreiches, treibendes Element ist für die überreiche Klasse. Und also, ich meine, ich glaube, ich versuche mal zu sortieren, was ich mir dabei gedacht habe, als ich dir zugehört habe. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein Podium, auf dem ich mal war mit Barbara Blaha, das ist die Leiterin des Momentum-Instituts in Österreich. Eine ganz hervorragende Person, wie ich finde, die sich lautstark einmischt in den politischen und ökonomischen Diskurs in Österreich für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen Ungleichheit und so weiter. Und sie hat mal sehr, sehr gut erklärt, dass die allermeisten Menschen, die sich beschäftigen mit der Politik, auch nur am Rande und peripher, weil man einfach zu tun hat mit seinem 40-Stunden-Job und dann wird die Oma krank und man muss sich um sie kümmern und dann geht die Waschmaschine kaputt und irgendwie alles ist immer ein Chaos, sich gar nicht vorstellen können, was für Dimensionen wir hier eigentlich erreichen, wenn wir von Milliarden sprechen oder von Millionen sprechen. Also Millionen ist irgendwie noch knapp greifbar, aber Milliarden sind quasi schon komplett weg vom Fenster. Und diese Vorstellungsmöglichkeit, welche Dimension sich da aufmacht, das ist, glaube ich, gar nicht irrelevant. Und sie hat ein Beispiel gebracht, das finde ich super. Das ist nämlich, probieren wir mal, ob das klappt. Weißt du, wie lange 1 Million Sekunden her sind?
Nee.
Es war vor 11 Tagen.
1 Million Sekunden vor 11 Tagen? Okay, hätte ich jetzt überhaupt nicht gesagt, weil ich hätte jetzt gesagt, irgendwie so gestern oder so.
Na, 11 Tage. Und weißt du, wie lange 1 Milliarde Sekunden her sind?
Einige Jahre zurück.
32 Jahre.
32 Jahre.
Und das ist der Dimensionunterschied zwischen Milliarden und Millionen, der vielen nicht aufgeht, weswegen man sich, ja, ein paar Milliarden, was ist denn das? Das ist das 1000-fache von ein paar Millionen. Mhm. Und so, ich glaube, das ist nicht irrelevant. Und das sind Dinge genau deswegen, wegen dieser Vorstellungskraft, die fehlt, wegen Zahlen, die fehlen oder Medien, die quasi immer noch relativ, also nicht alle Medien, aber es gibt immer wieder in den Medien, sehe ich das, lese ich das, Leute, die abschreiben, wenn da jemand sagt, oh, Hochsteuerland, so ja, für Arbeitseinkommen ist Österreich ein Hochsteuerland, in Deutschland kann man jetzt streiten, weil Österreich besteuert Arbeit höher, deswegen würde ich sagen, da geht noch mehr, aber bitte. Für Vermögen sind beide Länder absolute Niedrigsteuerländer. Und das ist aber das, worüber man sprechen muss. Und dann ist halt so, da gibt es nicht mal, das ist nicht mal eine Falschinformation, es ist nur misleading, es ist einfach nicht vollständig und gibt kein vollständiges Bild. Ja, also man kann sich nicht wirklich vorstellen, was für Dimensionen geht es eigentlich und eigentlich zahlt man schon eh schon so viel. Und das ist der Nährboden für Narrative. Unsicherheit auf dem Gebiet, eine Schwierigkeit, sich mit etwas so krass Abstraktem überhaupt zu beschäftigen. Und das gilt für alle, gell? Das gilt für alle, die nicht professionell sich mit solcher Zahlenschupferei beschäftigen, dass das wahnsinnig schwer zu fassen ist. Geht mir genauso. Nur weil ich reich geboren bin, heißt das nicht, dass ich ein Finanzgehirn par excellence habe, sondern im Gegenteil. Ich muss mir diese Zahlen irgendwie jedes Mal zurechtzimmern, damit ich damit umgehen kann. Und diese Narrativbildung, die natürlich unterstützt wird durch ganz proaktive Medienarbeit und Lobbyarbeit, wird angetrieben, wenn es um das Thema Vermögen geht, wo wir außerdem ganz, ganz, ganz schlechte Daten haben. Wir kennen in Wahrheit sehr, sehr wenig. Es wird immer besser und es gibt immer mehr Wunsch auch aus dem Journalismus da richtig reinzugehen, investigativ zu werden. Eine treibende Journalistin, die das zum Beispiel in Deutschland betreibt, ist die Julia Friedrichs, die macht ganz hervorragende Arbeit, die sich da bemüht.
Hatten wir auch zu Gast hier im Podcast, ja.
Ganz genau. Also wir wissen relativ wenig, wir wissen Gott sei Dank immer mehr. Und das ist ein super Nährboden für Narrative, wie zum Beispiel zwei große Coups der Lobby für die sogenannten Familienunternehmen war, zunächst einmal sie Familienunternehmen zu branden. Also zu sagen, das sind Familienunternehmen, weil jeder findet die Familie super und schützenswert. Und wir sichern die Arbeitsplätze. Mal abgesehen davon, dass das paternalistisch ist, oder? Zu sagen, ohne uns habt ihr keine Arbeit, seid dankbar. Ja, das ist auch so eine ganz komische Haltung, finde ich. Rein ökonomisch betrachtet ist das ja nicht wahr, weil es nur weil ein Unternehmen von einer Familie besessen wird quasi, es ist ja eine Eigentumsfrage hier, die ist ja nicht unbedingt aktiv in der Führung, kann sein, muss aber nicht. Also man kann Gesellschafterin eines Familienunternehmens sein und überhaupt keine aktive Rolle haben, wenn man keinen Bock hat. Das muss man sich leisten können. Ja? Management kann nicht sagen, wow, heute habe ich keinen Bock zu führen. Also da wird schon mal auf die nächste Ebene delegiert. Und es ist nicht zwangsläufig an das Eigentum gekoppelt, ob es Arbeitsplätze gibt oder nicht, sondern ob es Arbeit braucht oder nicht. Das die Frage. Und auch eine Aktiengesellschaft, da gibt es auch Leute, die dann arbeiten. Also die Familieneigentümerinnenschaft, diese dynastische Komponente ist nicht ausschlaggebend. Aber das Narrativ ist so gut.
Ja, für die Dividende wird Arbeitsplätze gern auch mal abgebaut, wie wir es jetzt zuletzt bei VW gesehen
natürlich,
haben. Ja, statt über eine sozial-ökologische Transformation nachzudenken. Ja, sorry.
Ja, nein, ich bin ganz bei dir. Und ich glaube, also all diese Dinge sind mir so eingeschossen und dann gibt es halt so Extra-Mythen, so obendrauf Sahnehäubchen-Mythen, wie dass man über die Philanthropie die Welt rettet. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, weiß man genau, je mehr ein Mensch zur Verfügung hat an Geld, das man spenden könnte gegebenenfalls, umso weniger spendet diese Person.
Echt, ist das so? Weil irgendwie denken, glaube ich, jetzt alle so an Bill Gates, der da jetzt irgendwie auch die WHO zum Beispiel am Laufen gehalten hat und so.
Ja, nein.
Und ich bin da ja auch überhaupt kein Fan von Charity und Philanthropie. So, da brauchst du demokratische Kontrolle über Vermögen, ne? Und eine Umverteilung und demokratische Bestimmung über die Infrastrukturen, die wir als globale Gesellschaft oder als kleinere Gesellschaften eben brauchen. Aber da denken, glaube ich, die Leute erstmal dran, ah, das ist doch, die Leute braucht's doch.
Ja,
ne?
Genau.
Damit überhaupt der Laden am Laufen gehalten wird, über diese Philanthropie. Ne?
Ja, wenn der Laden so marode ist, dass er diese Leute braucht. Aber ich glaube, das ist wirklich, gerade die Geschichte mit der WHO und Bill Gates, ich würde das nicht als eine philanthropische Handlung begreifen, sondern als ein Investment in Einfluss.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass man das verwechseln darf. Und Bill Gates hat ja diesen Giving Pledge, das ist ja sehr berühmt geworden, dann unterzeichnet, das ist nichts anderes als ein Versprechen, dass man zu Lebzeiten sein Vermögen quasi spendet. Der hat seit der Unterzeichnung sein Vermögen verdreifacht. Also ich glaube, er hat nicht ganz verstanden, was das heißt. Ich glaube, es geht ihm zunächst um den Aufbau von unglaublich großer Macht, auch durch die Philanthropie und dann auch über die Stiftung. Da ist ja, er entscheidet ja, was Phase ist, oder? Das Management muss dann durchsetzen, wie er das will. Er hat unglaublich viel Macht. Das heißt, die Entwicklungshilfe, die er dann teilweise, was auch so ganz, ganz böse paternalistische Geschichte ist, und anderen Ländern zu sagen, ihr seid nicht so gut wie wir und jetzt habt ihr zu machen, was wir machen, damit ihr irgendwie unser Geld wert seid oder so. Und furchtbar. Aber anyway, also all diese Gelder, die er dann ausschüttet, werden ja nur entsprechend seiner Kriterien ausgeschüttet und dem, was ihm gefällt. Und wenn ihm wer nicht taugt, dann war's das. Pech gehabt. Also das hat nichts mit Menschenfreundlichkeit zu tun, was ja eigentlich der Begriff Philanthropie bedeutet, sondern es hat mit Macht zu tun. Und noch so ein, also das Reiche die Welt retten, wie gesagt, es gibt Studien, die sehr, sehr gut belegen, je weniger ein Mensch hat, umso mehr spendet diese Person.
Gemessen relativ, ja.
Genau, relativ gemessen. Und wir sehen auch zum Beispiel die Zahlen von 2022, ich weiß, es ist ein bisschen länger her, aber ich habe seitdem nicht mehr nachgeschaut, da war ich zu faul, tut mir leid, haben gezeigt, alle philanthropischen Ausgaben, die gemacht wurden. Davon sind nur 2% in die Bekämpfung der Klimakrise geflossen. So viel zur Prioritätenliste der Überreichen, die gleichzeitig aber den Planeten verfeuern. Also überhaupt, entweder haben sie es nicht am Schirm, was so sagenhafte Blindheit wäre, das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, es ist einfach egal, weil es ist die Komfortzone und in der Komfortzone kann man sich's leisten. Und dazu kommt noch ein Lieblingsmythos von mir, der Self-Made-Mythos. Die größte Lüge überhaupt. Das gibt's nämlich nicht. In der Sekunde, in der man eine Person anstellt, ist man nicht mehr Self-Made. Also an alle UnternehmerInnen da draußen, die sich für Self-Made halten, sorry, but no. Weil was macht ihr, wenn ihr nicht essen könnt? Wer kümmert sich darum, dass ihr essen könnt? Wer kümmert sich darum, dass ihr ein Zuhause habt, das aufgeräumt ist, wo ihr euch in Ruhe schlafen legen könnt, um Energie zu haben für euren nächsten 70-Stunden-Tag? Hm. Ja, es ist nicht so. Also es beginnt sogar vor der Einstellung mit all der unsichtbaren Care-Arbeit und mit der Infrastruktur, die mitunter vom Staat zur Verfügung gestellt wird, ohne die wiederum kein Unternehmen irgendwas hinbringt. Weil wenn wir keine gute Infrastruktur haben, keine guten öffentlichen Dienstleistungen, dann kann man sich Unternehmen auch abschminken. Ganz, ganz schnell. Also dieses Self-Made-Mythos kommt noch oben drauf. Aber all das, was es nährt, ist diesen Wunsch nach wer Besonderes zu sein und diesen Hyper-Egoismus. Weil Self-Made ist ja nichts anderes als ein Hyper-Egoismus. So, ich bin der Beste von allen. Ich habe alles alleine gemacht. Ich kann alles allein. Sowas denken sich auch nur Männer aus, habe ich das Gefühl.
Vornehmlich auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich glaube wirklich, dass das eine Sozialisationsfrage ist. Die allermeisten, die auf Self-Made pochen, sind, das ist meine Erfahrung, überreiche weiße Männer. Und ich glaube, das liegt daran, dass die selbst so selten in Care-Arbeit aktiv involviert sind, dass sie gar nicht wissen, dass es das gibt. Das ist ganz normal, dass irgendwie alles immer super fein funktioniert nebenher, weil man ist ja so super, es fällt einem ja zu. Ich bin jetzt ein bisschen überspitzt und polemisch, weil es mich aufregt. Mhm. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn man neoliberale Mythen verstehen möchte und verstehen möchte, wie sie greifen, dann muss man sehen, wie komplex das Thema an und für sich ist, wie schwer vorstellbar es ist, wie wenig Daten wir haben, wie wichtig es ist, dass die korrekt zusammengesetzt werden, sodass sie ein verständliches Bild herstellen und wie viel von den patriarchalen Einflüssen da drinnen stecken, dass man quasi als der Vater der Familie oder der Vater, der die Arbeitsplätze hergibt oder der Übermacher, diese gottgleiche Figur, wenn man das nicht verstehen kann und da steckt das Patriarchat krass drin und da steckt die weiße Vorherrschaft krass drin, wenn man das nicht zusammendenkt, glaube ich, dann tut man sich selbst keinen Gefallen in der Analyse.
Ja, es sind alles auf jeden Fall gute Punkte, wo du von den abstrakten Zahlen gesprochen hast. Ich fand es auch ganz gut zu hören im Bundestagswahlkampf 4, glaube ich, Jan van Aken von den Linken dann mal in irgendeiner Talkshow von Susanne Klatten gesprochen und hat, glaube ich, mal dieses abstrakte Vermögen, was diese Frau da durch ihr Unternehmenseigentum besitzt, mal runtergebrochen auf einen Stundenlohn. Ich glaube, sowas kann auch helfen, weil die Leute dann im Kopf haben, okay, der Mindestlohn ist irgendwie, im vergangenen Jahr war es hier 12,41 Euro, also wirklich kaum was, und dann können sie das noch mit ihrem eigenen Stundenlohn der hoffentlich besser ist, in Relation setzen, ja, und der Stundenlohn von Susanne Klatten war sage und schreibe 1,1 Millionen Euro, wenn man das dann mal so ihr Vermögen dann so auf einen Stundenlohn runterbricht, so, das fand ich dann schon sehr eindrücklich, so, und da, glaube ich, haben viele, ja, wenn es nur ein Bauchgefühl ist, das Gefühl, okay, sowas ist nicht gerecht, so, vor allem, wenn sie sehen, dass die Kitas im Arsch sind, ja, dass die Schulen im Arsch sind, dass die Kommunen nicht gut finanziert sind und so weiter. Ja. Und weil man, glaube ich, auch ganz stark arbeiten muss, ist diese Trickle-Down-Lüge. So, das ist mir jetzt noch eingefallen. Also, weil das verfängt, glaube ich, bei vielen Leuten diese Erpressung, die da ja auch so von Familienunternehmen oder sei es oder von der Unternehmenslobby stattfindet. So, wenn wir Steuern irgendwie erhöhen, wenn wir Steuergerechtigkeit schaffen, umverteilen, so, dann wird es allen schlecht gehen. Weil angeblich ist es ja so, wenn es niedrige Steuern gibt, dann profitieren alle davon. Dann sickert der Reichtum irgendwie so runter.
Ja, das ist einfach so krass widerlegt.
Aber das ist noch krass stark, glaube ich, drin. So, ja. Und da muss man hart dagegen anarbeiten, ja, diese Mythen, ja, wie du sie auch alle jetzt schon geschildert hast, da dem was entgegenzuhalten, andere Narrative auch.
Ja, voll. Also gerade der Trickle-Down-Mythos macht mich auch wütend, weil das ist so, genauso wie dieser Naturmythos, dass das Ungleichheit ein natürlicher Zustand wäre, ist absoluter Quatsch. Und der Trickle-Down-Mythos wurde so sagenhaft widerlegt, schon mehrfach inzwischen, dass sogar ein Präsident Joe Biden dann gesagt hat, okay, hör's mir auf mit dem Scheiß, ich kann es nicht mehr hören. Wo ich mir auch denke, okay, wenn der Alte das sagt, dann ist es vielleicht langsam angekommen, dass das ein Unfug ist. Weil ich glaube, was man vielleicht nicht unterschätzen darf, ist, niemand ist jemals in der Schuld, wenn man einen Mythos glaubt. Also man ist nicht deppert oder so, wenn man einen Mythos glaubt, weil das ja oft damit zusammenhängt, was man sich wünscht, wie es wäre, damit man an irgendwas sich festhalten kann. Schuld sind immer die, die die Mythen erzählen und die die Lügen verbreiten. Dort muss die Scham sein und die haben sich gefälligst zusammenzureißen und was zu lernen und nur gescheite Sachen zu sagen. Aber ich möchte, dass jeder, der irgendeinem Mythos mal auf den Leim gegangen ist, sich nicht jetzt denkt, Mann, und ich habe das auch geglaubt, ich bin so ein Trottel, das stimmt einfach nicht, das ist nicht wahr. Wenn man einen Mythos glaubt, ist man kein Trottel, sondern man wusste es einfach nicht besser und das ist nichts, wofür man sich schämen sollte.
Voll, voll. Scham muss die Seiten wechseln.
Ja, oder?
Aber es hat auch mit gesellschaftlicher Hegemonie zu tun.
Ja, klar.
Also wir müssen ja auf das Ganze als sozial hergestellt auch schauen.
Natürlich.
Und nicht so einzelne Individuen dann die Schuld geben. Ja, voll.
Aber können wir da ganz kurz reingehen? Ich finde das spannend, mal abgesehen davon, dass ich den Satz, die Scham muss die Seiten wechseln, großartig. Und ich, also Gisèle Pelicot ist ja eine absolute, also ich habe den größten Respekt davor, was die da gemacht hat. Wahnsinn. Aber ja. So, zu dem einen Punkt, nämlich gesellschaftlich hergestellt. Ich glaube, dass der Glauben von vielen Menschen an bestimmte Mythen eigentlich nur ein schönes Spiegelbild dafür ist, was wir uns alle gemeinsam wünschen. Wir wünschen uns, dass es durch ein gemeinsames Anstrengen auf unterschiedlichen Ebenen, also sogar auch, dass man anerkennen kann, okay, manche sind vielleicht ein bisschen besser gestellt als ich oder ein bisschen schlechter. Also Ungleichheit in einem Maß lässt sich ertragen, kann man immer noch streiten, wie gerechtfertigt sie ist, nicht wahr? Aber dass es quasi diesen Wunsch gibt bei Trickle Down jetzt, dass es zu einem Teilen kommt. Das, was dem zugrunde liegt, ist der Wunsch, dass es zu einem Teilen kommt, zu einem gemeinsamen Profitieren. Oder bei Self-Made, der Wunsch, der dem zugrunde liegt, ist, dass man selbst etwas hinkriegt, worauf man dann stolz sein kann. Und dass man sich quasi als ein wichtiges Element einbringen kann in das Gefüge und dass dieses Element ein Gesicht und einen Namen hat, und zwar das eigene und den eigenen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Wunschvorstellungen, die ich, würde ich jetzt einfach behaupten, ich habe ja überhaupt keinen, ich kann das gar nicht verifizieren, oder? Ich glaube, das liegt dem zugrunde und deswegen lassen sich diese Mythen so gut glauben, weil es das bedient.
Voll, und der Neoliberalismus braucht ja eine gesellschaftliche Erzählung, die irgendwas mit Gemeinschaft, weil wir Menschen einfach soziale Wesen sind, ne? Und das, was ja eigentlich das Motiv ist, wie du eingangs gesagt hast, nämlich die radikale Vermögenskonzentration, die radikale Ungleichmachung, das kann man ja nicht nach vorne stellen, sondern man muss dann halt sagen, yo, dass wir irgendwie die Reichen reicher machen, das muss das Boot insgesamt ansteigen lassen. Aber da sehen wir ja, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass wir tatsächlich an die Vermögen der Reichen ran müssen, dass wir Steuergerechtigkeit brauchen, weil wir gleich darauf zu sprechen kommen, was das aus deiner oder vielleicht auch aus eurer Sicht bedeuten kann. Du sprichst ja vielleicht auch so ein bisschen für die Initiative Tax Me Now. Genau, aber vielleicht können wir einmal kurz noch auf die Steuerprivilegien für Superreiche in den vergangenen Jahrzehnten schauen.
Ja.
Die dazu geführt hat, dass weltweit eben die Zahl der Superreichen wächst. Also auch hier in Deutschland ist die Zahl der Milliardäre und Multimillionäre in den vergangenen Jahren gewachsen. Es gibt heute geschätzt 130 Milliardäre, genau weiß man das ja nie, und mehr als 3000 Menschen, die über 100 Millionen Euro Vermögen besitzen. Ich glaube, so, das ist dann vielleicht so eine Grenze, wo man von Superreichtum oder Überreichtum sprechen kann. denn wir wollen nicht an das Haus deiner Oma am See, was halt irgendwie eine Million wert ist.
Ja, nein.
Forget it. Du musst keine Angst um das Haus deiner Oma haben. Das wollen wir nicht. Das ist uns vollkommen egal. Genau, aber lass mal über diese Steuerprivilegien sprechen, die, glaube ich, seit den 90ern dafür gesorgt haben, dass dieser Überreichtum so krass gewachsen ist. Was sind da aus deiner Sicht die krassesten Steuerprivilegien, von denen Superreiche profitieren?
Naja, also, dass sie keine Steuern zahlen, de facto. Ich glaube, weißt du, es ist ja keine Kunst, ein Vermögen aufzubauen, wenn man nie Steuern drauf zahlt, was man so hat. Ich glaube, was halt, wenn man sich anschaut, was war das, 97 Aussetzung der Vermögenssteuer in Deutschland, und seit 92 circa oder so wurden ja auch die Beiträge halbiert, die Überreichen zahlen müssen. Da bitte unbedingt nachschauen beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Die arbeiten das sauber auf, die erklären das gut, die recherchieren das akribisch. Bevor ich hier einen, also halb schön das zitiere, wirklich, das lohnt sich, das Jahrbuch des Netzwerks Steuergerechtigkeit durchzulesen, oder aber es gibt auch eine kürzere Version, die machen sogar Videos inzwischen, um das zu erklären, zumindest ein hervorragendes, um die Verschonungsbedarfsprüfung zu erklären, mein Lieblingswort auf Deutsch. Verschonungsbedarfsprüfung. Also komme ich gleich.
Oh ja, die ist schön.
Aber ja, ich glaube, die wichtigste Privilegium ist, wenn man sagt, okay, du hast alles, du zahlst nichts. Und das setzen wir jetzt um in allen Bereichen. Und das beginnt, finde ich, kann man jetzt streiten, aber ich würde schon sagen, das beginnt bei der Einkommensbesteuerung. Es gibt keinen Grund, warum die nicht weiter ansteigt progressiv. Ich verstehe das nicht. Warum nicht? Wir beginnen relativ bei relativ niedrigen Einkommen, die wirklich, da reicht es für vorne und hinten nicht, wenn man ehrlich ist. Und da beginnen schon die Steuern. Aber ab einem gewissen Punkt, wo man eh schon sehr, sehr gut verdient, dann ist es egal, wie viel mehr man verdient. Man kommt in eine Flat-Tax-Situation. Verstehe ich nicht. Warum nicht? Und wir hatten das ja auch schon mal. Das war auch schon mal ganz normal. Also der Spitzensteuersatz in Deutschland war ja, auf der Einkommenssteuer war ja sogar schon mal bei 95%. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wurde dann auch wieder abgeschafft, ist klar, aber war schon mal. Aber auch wenn wir uns in Zeiten zurückdenken, wo es 53% waren oder so, das war ja auch schon deutlich höher. Also ich glaube einfach, dass da schon die Progressivität beginnen kann. Mitunter, weil das dazu führt, dass die Mehreinnahmen, die man dann bei den Mehrverdienenden bekommt, dafür nutzen kann, dass Menschen, die weniger verdienen, später erst einsteigen ins Steuermodell und dann vielleicht auch einfach entspannter einsteigen können ins Steuerzahlen. Diese sicher ausbalancieren. Dazu kommt, Vermögen gehört besteuert. Es gibt da keine zwei Meinungen.
Genau, und vielleicht nur den kleinen Punkt dazu. Es ist ja auch ein Trick im Diskurs, immer den Blick auf die Einkommensteuer zu lenken, auf erarbeitetes Vermögen statt auf das Vermögen, was durch Eigentum an Unternehmen oder durch Erbschaften weitergegeben wird. Das ist ja auch ein Trick, der stattfindet. Und bei der Einkommensteuer, ja, ist vielleicht ein bisschen was zu holen bei den obersten 5% an erarbeiteten Einkommen, aber alle anderen sollten, glaube ich, besser gestellt werden. So. Aber ja, kommen wir zur Vermögenssteuer, wo es weitaus mehr zu holen auch gibt.
Ja, also der Witz ist ja, dass die starke Besteuerung von Einkommen, vor allem von kleinen und mittleren Einkommen, ist ja der Preis, mit dem wir bezahlen, dass es keine Besteuerung von Vermögen gibt.
Voll. Und die Mehrwertsteuer.
Genau, ja. Und die Mehrwertsteuer natürlich auch, die auch krass ungleich ist. Zur Vermögenssteuer. Wenn man einfach schaut, Vermögen, so, finde schon wichtig, dass man sagt, ab wann gilt das? Auch wenn mich ein bisschen frustriert zu sehen, dass diese Schmerzgrenze quasi, ab wann die Vermögenssteuer zu greifen hat, wird immer weiter nach oben verschoben zurzeit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Überleg mal, die Vermögenssteuer früher, die hatte, glaube ich, die hat begonnen bei was, 120.000? Und jetzt reden wir von 1 Million oder 2 Millionen, oder sollten wir doch von 10 Millionen reden? Vielleicht reden wir nur von Milliarden. Also die ist ja die Milliardärssteuer, oder? Das kommt sehr gut an, weil Millionär könnte man ja noch werden, ne? Aber Milliardär, das ist schon ein bisschen weit weg. Und ich glaube, dass das Quatsch ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass bei Vermögen, ab einem gewissen Vermögen, und wie gesagt, diese Grenze muss man setzen. Ich will die gar nicht so sehr gern setzen. Ich orientiere mich dann lieber an den Modellen, die es gibt. Die meisten nehmen 1 Million netto. Und viele schließen dann das Eigenheim auch noch aus. Sprich, das Wohneigentum wird nicht hineingerechnet in diese 1 Million netto. Das heißt, man hat ein Haus, völlig wurscht, wie viel das wert ist, oder eine Wohnung. Oder man wohnt zur Miete, ist egal, aber man hat 1 Million an Vermögen, die man quasi verwenden kann, ob das jetzt Anteile sind, also Aktien oder so, und Anlagen sind oder was weiß ich, wo man die halt hineingesteckt hat, oder es ist Cash, das unter dem Polster liegt, kann auch sein. Ab da gilt, darauf ist Steuer zu zahlen, weil die Tatsache, dass man es hat, ist gewährleistet aufgrund staatlicher Infrastruktur, und entsprechend ist auch ein Teil in die staatliche Infrastruktur zurückzugeben. Und dann finde ich interessant, sich anzuschauen, wie sich Vermögensbesteuerung Vermögen mit Löhnen vergleicht und wie die Besteuerung da ansetzen kann. Weil Löhne wachsen im Schnitt um was 3% im Jahr, so inflationsmäßig auch ausgeglichen. Wir haben jetzt ein bisschen holpriger in den letzten Jahren, aber so grundsätzlich sind so 3% das Maximalwachstum der Löhne. Vermögen wächst im Schnitt um 7% im Jahr. So. Und dann haben wir so Sachen, wie wir sagen, ab 1 Million, und dann ist es meistens 1% Vermögensbesteuerung. Dann bedeutet das nichts anderes, dass diese Person, die diese 1 Million da rumliegen hat, die macht jedes Jahr 7% und dann müsste sie 1% zahlen. Sprich, sie macht nur 6% Rendite im Jahr. Sprich, sie wird nur 6% reicher jedes Jahr. Hat aber gleichzeitig schon die Vermögenssteuer bezahlt. Das wäre, finde ich, die Position, die die CDU einnehmen müsste. Das ist die konservative Vermögensbesteuerung, die dafür sorgt, dass wir erhalten, dass es Ungleichheit gibt, dass wir die nicht verändern, dass wir sie nicht verbessern, die Situation, dass wir Menschen immer noch reicher machen, die eh schon reich sind, aber ein bisschen was geht auch in die Staatskasse. Dann wäre eine Position, die vielleicht etwas radikaler wäre, zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir die Vermögenssteuer dafür nutzen, dass Vermögen nicht stärker wächst als Lohn. Sprich, bei durchschnittlich 7% müsste die Vermögenssteuer dann bei 4% liegen, damit beide, sowohl die Löhne mit ihren 3% als auch das Vermögen, nur unter Anführungszeichen um 3% wächst jedes Jahr. Dann werden die Leute immer noch reicher jedes Jahr, aber nur so viel reicher, wie auch arbeitende Menschen reicher werden jedes Jahr. So, und dann könnte man nochmal radikaler sein und sagen, na, wir müssen eigentlich diese ganze Tendenz umkehren oder dafür sorgen, dass sich da wirklich was tut. Und dann müssen wir ab 7% besteuern, damit wir dafür sorgen, dass wir in die Substanz gehen, und das will niemand hören. Aber wenn man in die Substanz geht, was man dann eigentlich macht, und deswegen ist, ich verstehe, dass das eine schwierige Debatte ist, geht man in die Frage hinein, wem die Welt gehören darf. Hm. Weil dann geht es nicht mehr darum, was ist die Potenzialität von Eigentum, also Vermögen ist nur die Potenzialität von Eigentum, positiv gesehen, negativ gesehen wären es Schulden. Ich habe irgendwas und wenn das Geld abwirft, dann nennt man das Vermögen, und wenn das Geld auffrisst, dann nennt man das Schulden. So. Aber dieses Eigentum, das Hochvermögende haben, und wie gesagt, wir reden wirklich nur von Leuten, die hohe, hohe Vermögen haben. Auch die Vermögensteuer gehört progressiv gestaltet, würde ich behaupten. Dann wäre einfach wichtig, sich anzugucken, okay, wie kann man schauen, dass vielleicht das Eigentum an allem, was es so gibt an Infrastruktur, so in der Gesellschaft verteilt ist, dass nicht eine Person oder eine Familie so einen krassen Einfluss durch dieses Eigentum nehmen kann, dass wir hier von de facto Macht, feudaler de facto Macht sprechen müssen, um es korrekt zu beschreiben in seiner Wirksamkeit, auch wenn man jetzt sich versuchen kann, das irgendwie schön zu klopfen mit irgendwelchen Rüschchenfloskeln und so weiter. Hm. Das ist dann nochmal eine radikalere Forderung. Und ich glaube, es braucht einfach etwas, was sinnvoll sich anschaut, okay, wie kann man wirklich mit dieser Ungleichheit, mit dem Wachstum der Ungleichheit umgehen? Wie kann man das systematisch, strukturell bereinigen, und dafür bietet die Vermögenssteuer ein hervorragendes Mittel, zusätzlich zur Erbschaftssteuer. Man kann nicht mit einer einzigen Steuer irgendwas retten, abgesehen davon, dass Steuerpolitik bei weitem nicht die einzige Maßnahme ist, die wir brauchen. Aber es ist eine solide Maßnahme. Jede Regierung beschließt ihre neue Steuergeschichte. Also es wird ständig gemacht, Steuergesetzgebung wird ständig geschrieben. Das lässt sich auf jeden Fall machen. Wir haben so viele gute Beispiele, so viele hervorragende Modelle, an denen man sich orientieren kann. Es gibt keine Ausrede, warum das nicht geht. Und bei der Erbschaftssteuer zum Beispiel, finde ich, das müsste eigentlich FDP-Politik sein. Weil wenn die wirklich an den Markt glauben, dann müssen sie sagen, Erbschaft ist mega marktfeindlich. Was machen wir da? Das ist ja Wahnsinn. Und es lässt sich so hervorragend liberal argumentieren. Man kann zum Beispiel sagen, boah, die Erbschaftssteuer auf so große Unternehmen, also ab 26 Millionen Euro netto, zahlt man 30% Erbschaftssteuer eigentlich. Wenn sie nicht mit der Verschuldungsbedarfsprüfung zu umgehen wäre, da komme ich gleich dazu. Aber man, im Prinzip, was das bedeutet, ist, dass innerhalb der Familie ein Vorkaufsrecht für ein Unternehmen gegeben wird zu einem spottbilligen Preis, nämlich zum 30% Preis dessen, was das Unternehmen wert ist. Eine andere Person, die das Unternehmen vielleicht kaufen und übernehmen wollen würde, müsste den vollen Preis zahlen. So, also ein Vorkaufsrecht innerhalb der Familie. Und gleichzeitig sieht man ja auch, dass die GründerInnen-Szene hochgradig abhängig ist vom Venture Capital, von irgendwelchen Rich Kids wie mir, die in 6., 7., 8., 9. Generation sind, einen Exit gemacht haben, weil es ihnen wurscht, was das Familienunternehmen ist. Ich bin die logische Konsequenz von dynastischem Familieneigentum an Unternehmen. Irgendwann gibt es wen, der hat keinen Bock mehr, dann wird es verkauft und dann wird das Cash vererbt. Und dann landen wir bei mir, ja. Und dann will ich vielleicht irgendwie investieren und mein Geld vergrößern, und dann gehe ich und unterstütze ein paar GründerInnen und ich kann das halt breit streuen, weil ich habe so viel Kohle, dass es wurscht ist, wenn irgendwelche Startups da nichts bringen, und ein paar bringen schon was und wunderbar. Aber davon ist diese Szene abhängig und auch von großem Risiko. Da sprechen wir von echtem Risiko. Wenn jetzt zum Beispiel der Gründer von Erdal 1 Million Euro Kredit aufnimmt bei der Bank, dann muss das, also das ist was ganz was anderes als jemand, der das Unternehmen erbt und dann sagt, ich will aber keine Erbschaftssteuer zahlen. Ja, zahl doch Erbschaftssteuer, zahl es zurück wie einen Kredit. Das ist nämlich genau das Modell. Also die Erbschaftssteuer kann man wie einen Kredit abstottern, wenn man diese blöde Verschuldungsbedarfsprüfung endlich rausstreicht, die momentan der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen und wenn nicht, eine kurze Erklärung, das ist, wie reiche Menschen sich arm rechnen. Und das ist eine Erfindung der Lobby quasi. Da haben sich 2016 die Lobbymeister vom, ich glaube, Stiftung Familienunternehmen und Verband, ich weiß nicht, ob der Verband dabei war, aber in Wahrheit ist das ja ein Einheitsbrei. Der Verband ist ein bisschen aggressiver in der Lobbyarbeit angeblich, aber das kann ich nicht beurteilen, da war ich noch nie involviert. Verband die Familienunternehmer und Stiftung Familienunternehmen. Das sind die zwei großen Lobbyorganisationen. Und dann gibt es noch den Bund der Steuerzahler. Und die haben reingeschrieben im Prinzip, dass man quasi ab einem Unternehmenswert von 26 Millionen Euro netto, wenn man das erbt, und dann muss man eine Steuer zahlen, und das wären 30%, dass man eine Verschuldungsbedarfsprüfung einleiten kann, also können Sie da anfragen oder so, dass man die kriegt. Und dann darf man sich einen Stichtag aussuchen. Das, finde ich, ist die Krönung. Man darf sich einen Stichtag aussuchen. Wenn man zum Stichtag beweisen kann, dass man nicht flüssig ist, sprich kein Cash hat, um die Steuer zu zahlen, dann wird man für bedürftig erklärt und dann bekommt man einen Steuererlass. Und das heißt, Bedürftigkeit in Deutschland muss man sich leisten können. Also als Österreicher, ich guter bin ja in Wahrheit Punkt, nur neidisch auf eure Erbschaftssteuer, so Schweizer Käse sie auch sein mag, ihr habt wenigstens eine. Wir in Österreich haben gar keine Erbschaftssteuer. Also es ist ein neidvoller Blick, aber daraus speist sich dann auch mein Haha, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig. Verschonungsbedarfsprüfung. Also Matthias Döpfner ist ein gutes Beispiel, oder? Der hat von Friede Springer Aktien vom Verlag in Wert von 1 Milliarde geschenkt bekommen. Mhm. War aber, weil er dann mit all seinem Vermögen, das er hatte schon, ja, und er hatte ja schon unendlich Vermögen gefühlt, hat er Springer-Aktien gekauft. Also Aktien des Unternehmens, das ihm geschenkt werden sollte. Das nennt man rechte Tasche, linke Tasche, ja. War dann zum Stichtag nicht mehr flüssig und musste quasi nichts zahlen dafür, dass ihm dieses Unternehmen de facto übertragen wurde. Und das ist ein absoluter Wahnsinn, dass sowas überhaupt legal ist. Und das ist auch der Punkt, den Julia Hirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit so hervorragend immer macht, dass die legale Steuervermeidung das viel größere Problem ist als das Illegale des Steuerraubs, so Cum-Ex und Cum-Cum. Nicht, dass das nicht auch ein Problem wäre, aber das ist leichter zu skandalisieren, weil es illegal ist. Und wir haben sehr viele legale Schlupflöcher, die man einfach schließen kann, indem man sie illegalisiert. Und sagen, diese Praktiken, das geht einfach nicht. Oder halt Ausnahmen aus der Erbschaftssteuer rausstreicht und sagt, nein. Wir sehen schon ein, dass man eine Erbschaftssteuer wie einen Kredit abbezahlen kann. Ja, kein Thema, überhaupt kein Thema. Aber das ist die Familienheimklausel, die dafür sorgt, dass man eben das Haus, das man erbt, wenn man drin wohnt, oder die Wohnung, die man erbt, wenn man drin wohnt, ist nicht Gegenstand der Steuer. Ja, egal. Aber alles andere, ja, Verschonungsbedarfsprüfung, wie reiche Menschen sich arm rechnen, furchtbar.
Ja, die wahre Steueroase, die ist dann noch das eigene Land am Ende, die findet hier ganz legal statt, ja. Vielleicht kannst du das auch damit verknüpfen, wie viel man eigentlich dadurch reinholen könnte.
Ja.
So, ne? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch was, mit dem man es immer verknüpfen muss, ne? Was können eigentlich bei der Einkommenssteuer, bei Wohlstand durch Arbeit, was kann man da sparen, was kann man bei der Mehrwertsteuer sparen? Was kann man in Kitas, in Schulen, in öffentliche Daseinsvorsorge reinstecken, wenn wir eine tatsächlich progressive Erbschafts- und Schenkungssteuer haben und auch eine progressive Vermögenssteuer? Ich glaube, damit muss man das auch immer wieder narrativ verknüpfen, um den Leuten deutlich zu machen, was ist da eigentlich zu holen und was ließe sich da eigentlich an gesellschaftlichem Zusammenhalt herstellen?
Ja, allein wenn man überlegt, Oxfam Deutschland hat ja auch ein Modell vorgeschlagen, wie man Vermögen besteuern könnte. Da müsst ihr die Leute von Oxfam Deutschland einladen, damit die euch das genau erklären, weil ich habe es nicht perfekt parat im Schädel, aber die haben errechnet, dass sie 85 oder 83 Milliarden bekommen, jährlich. Und Deutschland hat ja auch einen riesigen Investitionsbedarf die kommenden Jahre, weil einem die Schulen auf den Kopf fallen, weil keiner Geld reinsteckt, weil es wichtiger ist, dass reiche Menschen nicht zahlen. Wenn reiche Menschen zahlen, dann lässt sich das alles sanieren. Das ist es nicht so. Also es kommt darauf an, wie man besteuert. Ich möchte kein Modell vorschlagen. Ich möchte nicht die Person sein, die sagt, das ist das gute Besteuerungsmodell für Vermögenssteuer und so weiter. Da bin ich nicht sattelfest. Ich finde interessanter, darüber nachzudenken, was müssen diese Modelle können? Was müssen sie hergeben? Was bedeuten sie? Und dass man sich eher die genauen Modellvorschläge dort holt, wo sie sinnvoll sind. Also ich würde dann verweisen eben auf das Netzwerk Steuergerechtigkeit, was die herumrechnen, finde ich, ist sagenhaft. Die sind unglaublich akribisch, die sind wahnsinnig präzise. Wir sind auch im Bündnis mit denen als Taxminar, also Gleichtransparenzhinweis und im Bündnis mit Netzwerk Steuergerechtigkeit, damit wir so wenig Unfug wie möglich erzählen, weil wir uns von denen die Fakten holen. Wir sind auch im Bündnis mit der Bürgerbewegung Finanzwende und versuchen einfach gemeinsam am Thema dran zu sein. Aber ja, über 80 Milliarden laut Oxfam Deutschland sind auf jeden Fall zu holen. Es gibt auch eine Studie von Netzwerk Steuergerechtigkeit, Momentum Institut in Österreich, ETH Zürich und ich glaube Oxfam ist auch drinnen. Die haben verglichen die Steuern in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und die haben gezeigt, dass in allen drei Ländern, wer zahlt die meisten Steuern? Die klassische Mittelstandsfamilie, wie man sie sich so aus dem Bilderbuch vorstellt. Die zahlen die höchsten Steuersätze. Danach kommen in Deutschland und in Österreich die sogenannten MustermillionärInnen. Die zahlen quasi ein gutes Drittel, fast die Hälfte weniger an Steuern. Und dann kommen die MilliardärInnen in Österreich und Deutschland, die zahlen nochmal weniger. Wobei in der Schweiz zahlt der Milliardär doch ein bisschen mehr als der Millionär. Aber das ist eine Ausnahme. Und dann wurde gezeigt, dass allein wenn Deutschland wie die Schweiz besteuern würde, ja, und da reden wir von kantonal unterschiedlichen, und das wäre ja Deutschland auch der Fall, weil Vermögenssteuer ist ja Ländersteuer, unterschiedlichen Steuersätzen zwischen 0 und 5%. So, ja. Und selbst da schaffen sie es. Und dann würden wir über 70 Milliarden reinholen an Einnahmen. Die Einnahmenseite der Steuerpolitik ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Die Ausgabenseite, das beweist nur, wofür die Parteien wirklich stehen. Aber die Einnahmenseite ist man überhaupt fähig zu haushalten? Das ist die wirtschaftliche Kompetenzseite, würde ich behaupten. Deswegen beschränken wir uns bei Taxminar auf diese Seite, weil wir sagen, es gibt hier eine Quelle an Geld, die ist unerschlossen, die war immer schon erschlossen. Und dann hat die Lobby von den Leuten, die das haben, das zurückgebaut, sodass diese Quelle jetzt versiegt ist, aber das ist nur ein Trugbild. Da ist einfach nur der Deckel drauf gemacht. Wenn man den Deckel wieder aufmacht, dann kann man wieder schöpfen. Mhm. Und natürlich muss das gescheit gemacht werden und das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist nicht so, als wären nicht unzählige ExpertInnen, SteuerrechtsexpertInnen nämlich, fähig, das zu machen und würden nicht Modelle liefern, left, right and center. Wir werden ja zugeballert mit Vorschlägen. Und in der Regel stopfen sie die Haushaltslöcher, ohne dass irgendeine Kürzung notwendig wäre. Und das ist das Nächste, ohne dass eine einzige Kürzung notwendig wäre. Wir könnten ausbauen. Wir könnten all die Dinge, die momentan auf Sparflamme gedreht sind, ausbauen. Und das wäre, was viel interessanter ist, als zu gucken, wie kann raising the ceiling oder so, von wegen, wie kann man das nach den Sternen greifen? Interessiert mich überhaupt nicht. Wie kriegen wir das Niveau der Würde zu einem echten Niveau der Würde gemacht, sodass auch Menschen, die zum Beispiel BürgergeldempfängerInnen sind, erstens einmal niemand mehr denen sagen darf, dass sie sich zu schämen haben, das ist das absolut allerletzte, sondern dass man sagt, nee, wir stocken das auf, unbedingt, es muss ein gutes, schönes Leben ermöglichen, wenn man in soziale Netz fällt, das muss einen wirklich halten und nicht, dass man quasi durchs Loch rutscht und dann hängt man irgendwie an einer Hand an diesen Fäden und versucht, dass man gerade nicht abrutscht oder so. Das darf nicht sein. Und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, echte Sozialpolitik zu machen, echte Wohnungspolitik, also auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel durch die Vermögenssteuer, wenn Menschen dann sagen, oh, ich kann mir nicht mehr 500 Wohnungen leisten, ich muss jetzt 100 verkaufen und habe nur noch 400 Wohnungen, dann sind 100 Wohnungen am Markt. Na, je mehr Menschen in diese Situation kommen, weil sie für ihre Vermögenssteuer Teile ihres Eigentums aufgeben müssen, dieses Eigentum wird dann hineingespült in die Gesellschaft, dass sie plötzlich Zugang hat zu diesem Eigentum und plötzlich eine eigene Wohnung haben kann, weil das natürlich auch die Preise senken wird, weil einfach diese Überschwemmung des Produkts quasi passiert. Das ist jetzt eine absolute Laientheorie von mir. Ich bin keine Volkswirtschafterin, ich bin keine Steuerrechtsexpertin. Aber so verstehe ich die Dinge, so lese ich sie mir an. Das ist das, was ich an Informationen aus all den schlauen Büchern, die ich lese, herausgeholt habe. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn ich das zustande kriege, dass andere sich auch überlegen, welche Bücher sie dazu lesen wollen, falls es sie interessiert, oder das Netzwerk Steuergerechtigkeit durch Himmel und Hölle googeln, weil die lohnen sich echt, dass man ihnen hinterher liest. Weil es ist so viel möglich, es ist so viel da und es macht mich wahnsinnig, dass es so vielen Menschen so viel wichtiger ist, Vermögen unangetastet zu lassen und zu schützen, unter Anführungszeichen, als Menschen zu schützen und zu stützen und zu fördern.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen kleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Die Macht von Dieter Schwarz und Elon Musk und Co. zu brechen, dafür brauchst du noch einiges mehr an Überzeugungs- und auch Organisierungsarbeit. Als Teil dessen sieht sich auch der Podcast hier. Und damit ich den machen kann, kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr nicht schon Fördermitglieder seid, dann überlegt euch doch jetzt eine Mitgliedschaft abzuschließen, wenn euch dieser Podcast hier gefällt natürlich und ihr es gerade euch finanziell leisten könnt. Mitmachen könnt ihr schon ab 3 Euro im Monat. Damit finanziert ihr meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was Tun Crew, Inken und Valentin, die wir ja gerade auch supporten. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken euch auch Goodies und ihr habt jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Millionenerbin und Steuergerechtigkeitsaktivistin Marlene Engelhorn.
Ja, danke dafür. Ja, die wahre Steueroase, die ist dann noch das eigene Land am Ende. Die findet hier ganz legal statt, ja. Mhm. Marlene, vielleicht können wir mal kurz auf deine eigene Geschichte nochmal schauen, bevor wir dann zum Schluss vielleicht nochmal einen Ausblick wagen, wie wir eigentlich dann das zur Realität machen. Genau, aber lass vielleicht mal auf deine eigene Geschichte schauen, wieso du als Erbin dich schon seit Jahren für Besteuerung Superreicher stark machst und auch den Großteil im vergangenen Jahr davon abgegeben hast von deinem eigenen Vermögen. Denn du hast dich ja schon selbst als eine Person beschrieben, die quasi ein Ergebnis dieses dynastischen Kapitalismus ist. Ja. Mhm.
Reingeboren, Marlene, bist du in die Engelhorn-Dynastie. Deine Großmutter, die hat Anteile aus dem Pharma-Riesen Böhringer verkauft, damals Böhringer Mannheim. Nicht zu verwechseln mit dem Unternehmen Böhringer Ingelheim, das der wohlreichsten Familie Deutschlands gehört, der Familie Böhringer. Böhringer Mannheim war ein anderes Unternehmen im Besitz der Engelhorns, das 1997 dann von Hoffmann La Roche aufgekauft wurde. Das Vermögen deiner Granny, das wurde so auf 4 Milliarden Euro geschätzt, sagt zumindest Wikipedia. Und du hast, glaubt, den größten Teil deines Vermögens im vergangenen Jahr an den Bürgerinnenrat in Österreich gespendet, der das Ganze dann an die Zivilgesellschaft umverteilt hat.
Ja.
Marlene, vielleicht kannst du mal erzählen, wie viel von deinem Erbe hast du da abgegeben und wie groß ist eigentlich der Reichtum in deiner Familie?
Ich weiß nicht, wie groß das Vermögen meiner Großmutter war.
Spricht man vielleicht auch nicht beim Kaffee drüber?
Nee, ich glaube, der Witz ist halt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist so ein Satz aus meiner Klasse. Und das bedeutet, es ist so, es schickt sich nicht nur nicht, es ist einem auch wurscht. Weil dadurch, dass ist es eh immer genug Geld für alles da. Man kann sich eh immer alles leisten. Man muss sich ja nie damit beschäftigen. Echte Geldsorgen gibt es nur bei Menschen, die wenig Geld haben. Oder die mittelmäßig viel Geld haben oder wie immer. Aber Menschen mit Vermögen haben keine echten Geldsorgen. Die versuchen sie sich manchmal künstlich herzustellen. Aber das ist keine echte Geldsorge, wenn man weiß, ja, man kann eigentlich eh immer alles bezahlen. Und deswegen spricht man darüber auch nicht. Kann einem wurscht sein. Aber ich weiß nicht, wie hoch das, ich weiß nicht, Forbes kann Recht gehabt haben, kann Unrecht gehabt haben, es kann größer, es kann kleiner gewesen sein, I don't really know. Ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, weil es ist völlig wurscht, ob es ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner gewesen wäre. Es ist zu viel. So, das ist auf jeden Fall wahr. Das ist erst dann wieder wahr, wenn wir unter die Millionengrenze rutschen. Dann kann man streiten, ob es zu viel ist oder nicht. Aber davor finde ich, es ist einfach zu viel. Und ich meine, sie hat es ja geerbt von ihrem verstorbenen, die Anteile geerbt von ihrem verstorbenen Mann. Der hat sie geerbt von seinem Vater, der hat die geerbt von seinem Vater. Also das, was meine Familie gut kann, ist erben und vererben. Sonst, naja, schwierig. Und bei mir sind deutlich mehr als 25 Millionen, aber nicht so viel mehr als 25 Millionen gelandet. Und da führe ich diesen blöden Eiertanz auf, der wahnsinnig wichtig und wahnsinnig anstrengend ist gleichzeitig. Nämlich wurde ich gebeten von der Familie, dass ich nicht die konkrete, exakte Summe nenne, die ich geerbt habe. Um so wenig de facto Rückschlüsse auf Familienmitglieder zuzulassen wie möglich. Gleichzeitig waren aber alle eingesehen, dass wenn ich eine Rückverteilungsaktion mache, dass ich das öffentlich mache und dass ich dann sage, wie viel das ist. Das heißt, wir haben so eine weirde Situation von, es weiß eh jeder, es ist sau viel, aber ich darf nicht genau sagen, wie viel sau viel wirklich ist. Und man kann es ein bisschen versuchen, hinterherzurechnen, oder? 25 Millionen waren das Budget für den Guten Rat zur Rückverteilung plus 3 Millionen Budget zur Organisation und dass ich alles bezahle, also angefangen bei den Unterbringungskosten, den Fahrtkosten, den Essenskosten, alle Spesen, alles, ich habe alles bezahlt. Alle Honorare, alle Menschen, die gearbeitet haben, müssen ja bezahlt werden und gut bezahlt werden idealerweise. Dolmetsch, Kinderbetreuung gegebenenfalls, all das. Dafür habe ich ein 3-Millionen-Budget aufgesetzt. Das Budget kann man sich auch anschauen auf guterrat.info. Wir haben alle Informationen online gestellt, damit man weiß, wie viel hat das so gekostet. Mhm. Und wieder auch dort, ohne Rückschlüsse zuzulassen auf die exakten Honorare der einzelnen Leute, weil ich verstehen kann, dass in einer Gesellschaft, die kein aktives Besprechen von Honoraren und Geldern hat, ohne dass es direkt zu Streit kommt, dass man sagt, ich würde mir gerne wünschen, dass ich in den Posten drinnen bin, aber vielleicht man nicht, dass meine KollegInnen mir nicht quasi dann irgendwann mal sagen, aber da hast du aber viel verdient oder da wurdest du über den Tisch gezogen oder sowas. Ja? Also auch da diese Transparenzfrage, noch so ein Thema, oder wir bräuchten viel, viel mehr Transparenz. Ich wäre dafür, dass man ein Vermögensregister hat, wo einfach offengelegt ist, ab einer gewissen Summe ist es eingetragen. Und es ist eine Frage des öffentlichen Interesses. Und wen das nicht juckt, der kann es ja verkaufen. So. Aber genau, und deswegen, ich habe mehrere Dutzend Millionen geerbt und ich habe bald so nah wie möglich an 100% rückverteilt, natürlich abzüglich in den letzten Jahren meiner Lebenserhaltungskosten, weil ich habe nichts anderes gemacht, als mich für Steuergerechtigkeit einzusetzen und das ohne Bezahlung. Das heißt, ich habe einen Teil des Vermögens benutzt, um halt meine Kosten zu decken, Miete, Essen und so weiter.
Mhm. Aber weil du jetzt vorhin von deiner Klasse gesprochen hast, hast du jetzt die Klasse gewechselt? Also bist du jetzt lohnabhängig, Marlene? Oder müssen wir jetzt Mitleid mit dir haben? Also du kannst jetzt wahrscheinlich nicht mehr Privatier sein, weil wenn man mal irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen, damit hätte man das sein können, wenn man das mal umverteilt hat. Props an dieser Stelle. Vielleicht können wir gleich noch auf den Gesellschaftsrat, den du da unterstützt hast und die Umverteilung, die da stattgefunden hat, zu zivilgesellschaftlichen Initiativen, auch solchen, die sich für Steuergerechtigkeit oder die für sich für ein anderes Wirtschaftssystem einsetzen. Attac etwa hat da einen großen Batzen draus bekommen, Attac Österreich. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ja, halb scherzhaft, halb ernst gefragt, müssen wir jetzt Mitleid mit dir haben oder wie geht's dir gerade materiell?
Nein, um Gottes Willen, es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, mit mir irgendeine Form von Mitleid zu haben. Nein. Das mit der Klassenreise ist auch so interessant, weil ich glaube, dass das tatsächlich nicht wirklich möglich ist. Ich bin überreich geboren, das heißt, ich bin mit einer Art von Privilegierung geboren und mit einer Art von Sozialisierung in dieser Welt groß geworden, die ich nie ablegen kann. Also vielleicht kann ich, also ich versuche in die 99% der Bevölkerung aufzusteigen. Das ist mein großer Aufstiegswunsch. Ich möchte raus aus dieser feudalen Reichensuppe, die sich für was Besseres hält. Ausnahmen inkludiert, weil Ausnahmen interessieren mich auch nicht. Also die Croissants hier so rumschwimmen, ja, schön und gut. Aber echte Solidarität bedeutet, dass man auch bei sich selbst nicht Halt macht mit seinen Handlungen. Und ich werde trotzdem niemals Armutserfahrungen machen. Ich werde trotzdem niemals Teil einer Arbeiterinnenklasse sein und selbst wenn ich jetzt eine Maurerlehre anfangen würde oder so, ich bin kein Hackler trotzdem, sondern ich bin ein überreicher, hochprivilegierter Mensch. Und das heißt, ich darf das nie vergessen. Also ich darf auch nie behaupten, dass ich jetzt das irgendwie hinter mir gelassen hätte. Das wäre arrogant und unrichtig.
Du hast wahrscheinlich auch immer noch das Netz, in das du fallen kannst. Aber ja, also jetzt davon abgesehen, dass du ein Jahr jetzt damit verbracht hast und dafür auch einen Teil deines Vermögens genutzt hast, sich dafür für den guten Rat einzusetzen, überhaupt für Steuergerechtigkeit, aber arbeitest du absehbar für einen Lohn?
Na, ich habe mich bald 4 Jahre nur damit beschäftigt, aber jetzt wechsle ich in die Erwerbsarbeit und jetzt versuche ich gerade mit einem Projekt, das ich aufziehe, gemeinsam mit einer anderen Person, das aber noch nicht spruchreif ist, zu schauen, wie kriegen wir hin, dass ich etwas mache, was in also auch quasi anschließt an das, was ich bisher gemacht habe, einen sinnvollen Anschluss macht und aber auch eine echte Erwerbsarbeit ist, die mich dann trägt und wo ich dann wirklich diese Unabhängigkeit von diesem Familienvermögen, bis soweit ich das monetär zumindest hinkriegen kann, dass ich das schaffe. Und ja, das wird aufregend dieses Jahr auf jeden Fall und da wird auch noch das eine oder andere kommen und dazu gehört ja auch, dass ich momentan nach wie vor aktiv bin, aber in einem Theaterstück mitspiele. Das heißt, Geld ist klasse. Wer das für spannend hält, das findet man Gott sei Dank auch schon online mit Spielterminen und so, um alle möglichen Dimensionen auszuschöpfen, wie man diese ganze Thematik behandeln kann und wie man vielleicht über das Theater an ein paar klassenprivilegierte Leute kommt, die vielleicht sich auch ein bisschen beteiligen sollten an dieser Diskussion und lernen müssen, vielleicht oder auch nicht, wer weiß, dass sie näher dran sind an der armutsbetroffenen Person als am Milliardär. Und da die Solidarität vielleicht sein sollte.
Ja, vielleicht können wir noch einmal kurz zurückblicken. Wann ist dir eigentlich klar geworden, dass du irgendwie privilegiert, dass du irgendwie anders bist als andere Kinder? Also vielleicht kannst du uns mal zurücknehmen in deine Kindheit. Wie privilegiert auf einer Skala bist du aufgewachsen? Und wann ist dir eigentlich bewusst geworden, okay, ich bin irgendwie anders als andere Kids?
Das merkt man einfach nicht. Weil das ist so wie der Fisch im Wasser, auch keine Ahnung, was Wasser ist. Und Privilegien machen einen blind in Wahrheit für alle Hürden, die es so gibt. Und die Hürden werden einem aus dem Weg geräumt, strukturell, wenn man privilegiert ist. Das heißt, man erlebt die Welt als einen vergleichsweise einfachen Ort. Also das heißt nicht, dass man nicht trotzdem Probleme haben kann im Leben oder psychische Belastungen erleben kann oder emotional irgendwie, das kann alles trotzdem sein oder man hat eine Verletzung, alles Mögliche, aber strukturell betrachtet und finanziell betrachtet ist man derart privilegiert, dass man sich quasi irgendwie auch leisten kann, dass man darauf nicht achten muss. Und deswegen, ich habe das nicht wirklich gemerkt, weil ich meine, es fängt damit an, ich bin aufgewachsen in einer Villa, aber man sagt nicht Villa, man sagt großes Haus. Ich war in einem Privatkindergarten und einer Privatschule. Der Bruch war, dass ich nicht an eine Privatuni gegangen bin. Die öffentliche Universität war deswegen ein Einschnitt, weil ich war zwar nach wie vor von vielen klassenprivilegierten Menschen umgeben, aber von deutlich weniger vermögenden Menschen. Und das macht einen Unterschied, weil auch bei den klassenprivilegierten Menschen waren doch einige dabei, oder und es gab ja auch welche, die nicht klassenprivilegiert waren, die haben neben der Uni gearbeitet, nicht weil, wie ich zuerst dachte, das ist wichtig, das peppt den CV auf, oder? Das ist gut für den Lebenslauf, wenn da steht, hat schon ein bisschen Arbeitserfahrung, auch wenn es einer dieser ausbeuterischen Studentenjobs ist, sondern die machen das, weil die Miete zahlen müssen. Die Miete zahlt sie nicht von alleine. Und es klingt so banal, aber wenn man sich damit nie beschäftigen muss, wo das Geld herkommt, dann hat man kein ehrliches Erleben davon, was man für Gedanken haben muss, um dafür zu sorgen, dass Geld irgendwo herkommt. Das kriegt man ja erst dann hin, wenn das Geld nicht plötzlich immer nur so magisch am Konto ist. Und das sind so Dinge. Oder waren auch natürlich Erlebnisse mit FreundInnen, aber da war nicht eines, was so der ausschlaggebende Moment war, sondern das waren verschiedene Erlebnisse, die sich auch aufeinander aufbauen und stapeln, von wegen Tipping Point und so. Und dann irgendwann fällt das Ganze um und dann ist die Frage, hat man was dabei gelernt oder denkt man sich, huch, ich muss so schnell wieder aufbauen. Aber so Sachen wie zum Beispiel, dass ich, als ich ganz klein war noch, also ganz klein, also 6 oder so, habe ich meinen besten Freund bis nach wie vor wie Geschwister eigentlich bei ihm zu Hause besucht und der hat halt nicht in einer Villa gewohnt, sondern er hat in einer Wohnung gewohnt und zwar in einem Arbeiterinnenbezirk von Wien und das war einfach ganz anders und ich habe mich gewundert, warum haben die keine Villa mit Garten? Also ich habe nicht Villa gedacht, aber ich finde wichtig, dass man Villa sagt, wenn es eine Villa war, sondern okay, dann leben die halt so, die suchen sich das wahrscheinlich aus. Also ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht und meine Erinnerung jetzt sagt ja mehr über mich jetzt aus als über mich damals. Aber mit genau diesem selben Freund hatte ich das Ding einmal mit so Anfang 20 circa, wo er mich gefragt hat, ja, wegen meinem Mietvertrag, ich habe da eine Frage, ich kenne mich nicht so aus und ob ich nicht vielleicht einen Anwalt kennen würde, der ihm da helfen könnte, zufällig vielleicht, könnte ja sein. Und ich habe ihn angeschaut, ich habe überhaupt nicht verstanden, was will er von mir? Und sagt mir, frag doch den Familienanwalt. Und er so, was ist ein Familienanwalt? Und ich schaue ihn an. Was soll das heißen? Was ist ein Familienanwalt? Stell dich nicht blöd.
Das hat man.
Da hat man doch einen, mehrere, weißt du. Mehrere hat man.
Ein Büro, ein Familienbüro, oder wie heißen die?
Genau, Family Office.
Family Office.
Das ist kein Coworking Space für Familienmitglieder, sondern das ist dort, wo der BeraterInnenstab, den man miterbt mit dem Vermögen, sich darüber den Kopf zerbricht, wie man dieses Vermögen auch noch vermehrt. Ja. Aber ich dachte halt, wie kann er nicht verstehen, was ich meine? Und er war so, wovon redet sie eigentlich? Und wir haben dann gut drüber lachen können. Und da wurde mir dann halt auch bewusst, Moment, das ist vielleicht nicht ganz so normal. Und das ist aber noch keine wirkliche Analyse des Privilegs und so weiter. Das braucht einfach Zeit. Zumindest bei mir, ich bin nicht die Schnellste. Der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup. Das heißt, es braucht ewig, bis das Ding am Flaschenboden angekommen ist. Aber dann biegt's, oder? Und das ist bei mir vielleicht auch der Fall. Ich habe nicht einen Moment gehabt. Ich habe viele, viele, viele Momente gebraucht. Und ich glaube, was all diese Momente gemeinsam haben, ist, dass es Beziehungen waren zu Menschen, die Geduld hatten und auch das Mitgefühl hatten, mir bei meinem Volltrottel-Quatsch zuzuhören, den ich teilweise ausgespuckt habe. Und mir ins Gesicht zu sagen, wenn ich einen Unsinn gesagt habe und zu sagen, sag einmal, tickst du noch ganz richtig, Marlene, so ist das nicht. Du kannst dir das nur erlauben, weil du reich bist. Du kannst dir das nur erlauben, weil du Geld hast, weil du nicht arbeiten musst und so weiter. Diese Haltung kannst du nur haben, weil du nichts zu verlieren hast. Und ich muss mich Kompromissen in der Arbeitswelt fügen, die du nie kennenlernen wirst. Und das musste ich schlucken und das war wichtig und richtig und gut so, weil ohne das hätte ich vieles wahrscheinlich nicht verstanden. Deswegen finde ich aber auch umso wichtiger, dass ich jetzt mich bemühe, in meinem Umfeld dann auch diese Gespräche zu führen, vielleicht nicht unbedingt so Kopf durch die Wand mäßig, wie ich es mit meinen Freundinnen so mache, das ist so unser Vibe, aber halt dort halt darauf aufmerksam machen, hey, wir sind krass privilegiert, was können wir eigentlich machen? Wir müssen uns bewusst werden und wir dürfen nicht immer nur schauen, okay, die anderen müssen sich irgendwie richten, dann werden sie auch privilegiert sein. Nein, 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 sondern wie kann man wirklich hinterfragen, selbstreflexiv werden und auch ins Handeln kommen und dann nicht feststecken in einer, weil das Erste, was passiert ist, oh, ich schäme mich dafür, oh Gott, ich bin so privilegiert, das heißt, ich bin so schlecht. Und so, ja, okay, das Gefühl hat man dann, das ist normal. Und so, ja, aber was machen wir jetzt damit? Oder das ist alles wichtig und das muss man fühlen dürfen, aber was machen wir jetzt damit? Wo geht's hin?
Genau, da wollte ich kurz nachfragen, weil es ist das eine, sich seiner Privilegien bewusst zu werden. Das andere ist ja dann, wie du es schon sagtest, ins Handeln zu kommen. Und du bist spätestens seit 2021 eben als Aktivistin für mehr Steuergerechtigkeit unterwegs, ja. Hast auch Tax Me Now mitgegründet, bist, glaube ich, sage ich mal, eines der bekanntesten Gesichter dieses Millionär-Clubs, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzen, zumindest im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Das gibt es ja auch noch in den USA, Initiativen dieser Art etwa. Deswegen hätte ich interessiert, du hast jetzt schon viele Momente geschildert in deinem Leben, wo dir dieses unverdiente Privileg bewusst geworden ist. Ja. Aber gab es vielleicht so einen Punkt oder waren es vielleicht auch mehrere Punkte, die dich dann dazu bewegt haben, okay, ich muss auch was dagegen tun, also diese Privilegien müssen fallen.
Ich weiß wieder nicht von einem bestimmten Punkt. Ich habe aber versucht schon mal klarzustellen, ich bin wirklich von der Sorte Kopf durch die Wand. Ich bin nicht unbedingt immer die Person, die lange vorsichtig nachdenkt und sich einen tollen Plan schmiedet und dann den exakt umsetzt. Dafür bin ich nicht geduldig genug, sondern ich renne mit dem Kopf durch die Wand und dann schaue ich, okay, was mache ich mit dem Kollateralschaden? Das ist auch nicht gescheit. Ja, ich will das jetzt nicht romantisieren oder dass das so cool wäre oder so, gar nicht. Sondern das ist mit ein Grund, warum ich so dankbar dafür bin, dass ich nicht alleine bin in dem Ganzen, was ich tue, sondern immer begleitet bin von ganz vielen anderen, die da auch dran arbeiten und mitdenken und so. Und dann kann ich mich da an den Rockzipfel hängen und lernen, wie man vorausschauend agiert. Aber für mich war einfach wichtig, dass alles, was ich mir einbilde, und ich habe mir ja schon mit, in den Teenagerjahren hat das begonnen und dann mit Anfang 20 und so eingebildet, zu wissen, okay, was ist eigentlich gerecht und Rassismus ist ganz furchtbar und Sexismus auch und da. Aber was heißt das konkret? Was bedeutet das? Und zum Beispiel beim Rassismus, ich habe schon gewusst, dass das falsch ist und dass man das nicht macht und nicht sagt und so weiter. Aber ich habe erst mit Mitte 20 richtig kapiert, was es bedeutet, weiß zu sein. Also ich habe das immer im Außen verortet. So Rassismus, das ist, was andere Menschen betrifft und nicht so. Rassismus ist etwas, was ich mittrage, ob ich das jetzt will oder nicht, weil ich sozialisiert bin als weiße Person und als weiße Person strukturell bevorzugt werde. Und wenn mir das nicht bewusst ist, dann kann ich auch keine Schritte setzen. Dann ist es ja schön und gut, dass ich bestimmte Wörter nicht sage. Aber ist das echte Solidarität? Wohl kaum. Da habe ich echt lang gebraucht. Ich bin da wirklich, wie gesagt, bin ich die Schnellste. Und auch beim Überreichtum habe ich dann festgestellt, das war so eine skurrile Situation, da war ich mit ein paar anderen Überreichen in einer Situation, wo wir uns besprochen hatten und nachgedacht haben, okay, was kann man eigentlich machen? Was wäre denn verantwortungsbewusstes, sinnvolles Handeln, wenn man dieses Vermögen jetzt so überlegt, dass wir alle so halten. Und wir waren uns alle einig, dass die Medien uns bevorzugen würden, wenn wir zur Steuergerechtigkeit etwas sagen. Einfach nur, weil wir reich sind. Dafür müssen wir nicht den geringsten Tau davon haben, also keine Ahnung davon haben, was Steuern überhaupt, wie sie funktionieren oder so. Und dann sitzen da 10 Leute, ich glaube, oder es waren vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann überlegen die und dann sind sie sich einig, was man machen muss. Und die Frage ist, wer macht's? Und keiner will's machen.
Okay.
Und ich wollte es auch nicht machen. Und dann habe ich mir so gewünscht, und das war ein Moment, den erinnere ich gut. Ich wünschte so sehr, irgendwer wird's machen. Analog dazu, wenn eine To-Do zu vergeben ist im Team und alle sind so, ich will die To-Do nicht auf meine ewig lange To-Do-Liste geben und dann sagt irgendwer ja und dann ist man so, Gott sei Dank. Und ich habe mir so gewünscht, dass es wer anderes macht und dann habe ich mir gedacht, Marlene, wenn du es dir wirklich so sehr wünschst, dass jemand anderes das, was dich so bewegt, tut, vielleicht ist das ein guter Hint, dass du das selber zu tun hast. Und dann habe ich es probiert und dann hatte ich obendrein Glück, weil mir liegt, den Schlapfen offen zu haben, wie man in Österreich sagt, also zu quatschen. Ich rede gerne und ich rede viel und ich glaube, ich rede ganz gut. Zumindest sind das die Rückmeldungen, die ich bekomme.
Kann ich bestätigen.
Das ist lieb, vielen Dank. Und ich habe es geschafft, dass ich mich, ich wurde unterstützt von einer sehr, sehr guten Freundin, die mir geholfen hat, mich vorzubereiten bei alles, was Kamera und so war, damit ich da irgendwie es schaffe, nicht unterzugehen und zum Kanonenfutter zu werden, weil hätte auch passieren können. Also sie hat mir geholfen, sehr, sehr viele Fehler nicht zu machen, weil sie selbst kennt. Und hat mich wahnsinnig viel unterstützt. Und auch jetzt mit Tax Me Now, da haben wir ganze Struktur mit einem Presseteam, wo wir versuchen, dafür zu sorgen, dass wir einander vorbereiten und unterstützen bei dieser Arbeit, weil das kann schon ziemlich heikel werden. Aber ja, ich glaube, wenn man die eigene Haltung in Handlungen umsetzen möchte, dann muss man sich halt fragen, was hält mich wirklich aufrecht? Ist das ein Rückgrat oder ein Darmverschluss?
Du kämpfst ja schon einige Jahre, Marlene, für Steuergerechtigkeit, aber was du eben auch gemacht hast, das haben wir ja schon angeschnitten. Du hast im vergangenen Jahr den größten Teil deines Erbes einem BürgerInnenrat in Österreich gegeben, dem Guten Rat für Rückverteilung, und das waren dann so 50 Leute, die zufällig ausgewählt wurden, repräsentativ auch, die das Geld dann an progressive Initiativen verteilt haben. Es ist ja eines, sich für Steuergerechtigkeit einzusetzen, aber nochmal ein krasserer Schritt, sich selbst monetärer Privilegien zu berauben und das Geld abzugeben. Nimm uns mal mit, wie kam das und wie lief das genau ab? Wie habt ihr die Leute da ausgewählt und wie wurde auch die Rückverteilung diskutiert?
Ja, also der Grundgedanke war, dass ich mit meiner Rückverteilung, mir war klar, dass ich mein Vermögen rückverteilen möchte. Ich bin ja damit auch in die Medien gegangen, dass ich mindestens 90% rückverteile. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, wie viel es konkret sein würden. Aber ich wusste, 90% kann ich bestimmt locker und ohne Frage rückverteilen. Deswegen diese Nummer, die, wo jetzt immer alle glauben, 25 Millionen sind 90% meines Vermögens, stimmt zwar nicht ganz, aber bitte. Anyway. Und ich war so, wie komme ich am nächsten ran an die Steuer? Eigentlich will ich besteuert werden. Gut, das ist mir nicht gelungen. Das ist auch eher frustrierend für so ein Rich Kid wie mich, weil normalerweise, wenn reiche Leute wie ich der Politik sagen, mach das für mich, machen die das. Und jetzt haben die das nicht gemacht und ich verstehe die Welt nicht mehr. Egal, dann bastle ich mir die Demokratie halt selber, weil was ist die Essenz der Demokratie? Und das ist nicht einfach die Parteipolitik, sondern die Gesellschaft. Das ist, was am Ende die Demokratie ausmacht, wie die Gesellschaft sich selbst aufstellt und sich selbst organisiert und sich verhält. Und wer das ist und wie sie betroffen sind von den unterschiedlichen Handlungen mit ihren Wechselwirkungen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, was kommt am nächsten ran an das Entscheidungsgremium, das mir die Steuer hätte schenken können, sprich das Parlament? Ein BürgerInnenrat. Das ist das Instrument, das demokratische Instrument, das ich kenne, das am nächsten da herankommt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, eigentlich werden BürgerInnenräte so von Ministerien und so aufgesetzt oder von der Regierung. Es gibt einen Auftrag und so ein riesen Pipapo. Das bin ich jetzt natürlich nicht. Dann dachte ich mir, kann ich das trotzdem machen? Und dann habe ich halt so rumgefragt in meinem Umfeld, ja, ich überlege mir BürgerInnenrat für meine Rückverteilung. Und alle waren so, ja, klingt voll gut, keine Ahnung, ob das geht. Und irgendwann habe ich dann mit meiner sehr engen Freundin geredet und sie so, Marlene, ja, schön und gut, die Idee klingt super, aber wenn du das wirklich machen willst und wissen, ob das geht, sprich mit denen, die das machen. Also was fragst du mich das quasi? Mhm. Also sehr, sehr liebevoll, aber sie war auch schon so, du hast nicht ganz zu Ende gedacht, oder? Und ich war so, ja, stimmt. Und hat sie mich vorgestellt den Leuten vom Foresight-Institut, also hat mich da vernetzt mit den Menschen vom Foresight-Institut. Das ist ein Institut, das macht Meinungsforschung und Wahlergebnisberechnungen und so weiter für in Österreich, aber teilweise auch also Analysen für die USA-Wahl oder so. Und die haben dann mir zugehört, wie ich so gedacht, ja, ich würde gerne das rückverteilen und den BürgerInnenrat zum Thema Vermögensverteilung, aber mit der Exekutivmacht, die ich zu bieten habe. Und das ist nun mal Vermögen und sonst nichts. Und die waren so, okay, ja, okay, probieren wir das mal. Und dann sind wir so von Stöckchen auf Hölzchen gekommen. Und schwuppdiwupp habe ich jemanden gebraucht, der das machen kann, weil mir war klar, nicht nur kann ich das nicht, also ich glaube tatsächlich, dass mir die Kompetenz fehlt, ein derartig großes Projekt zu leiten und zu führen. Und dann dachte ich mir, das wäre ganz eine problematische Verquickung meiner Macht mit meiner Rolle. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich so schnell wie möglich rausziehen können aus dem Prozess, also das zu initiieren und das zu bezahlen. Und das alles quasi, dass ich die Verantwortung habe, das war mir wichtig. Aber ich wollte gerne, dass die Arbeit von Menschen gemacht wird, die das können. Und dann hatte ich Glück mit der Projektleiterin, mit der Alexandra Wang, die dann ein hervorragendes Team aufgestellt hat, auch ModeratorInnen gefunden hat, die zwei davon waren zum Beispiel beim Klimarat, ein sehr, sehr toller BürgerInnenrat in Österreich. Und die haben das alles auf die Beine gestellt. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass das Foresight-Institut angefragt hat beim Innenministerium für eine Stichprobe aus dem zentralen Melderegister für 10.000 Adressen. Weil wenn man das wirklich State of the Art oder State of the Science eigentlich machen will, dann braucht man eine Zufallsstichprobe, wo man dann nach der Randomisierung selektieren kann. Und wir waren uns sicher, dass wir das nicht kriegen. Dass wir das so gut begründen können, warum das braucht, aber dass das Innenministerium uns diese Stichprobe nicht gewährt. Weil man muss ja ein öffentliches Interesse begründen können. Aber die haben es uns gegeben.
Okay.
So, bumm. Und dann musste man, dann ist es so, okay, jetzt müssen wir ran an den Speck, jetzt müssen wir es wirklich machen. Und dann ging es darum, diese Einladung zu formulieren. Und es ist so schwer gewesen, diese Einladung zu formulieren, weil es einfach wichtig ist, dass sie so klar wie möglich ist in allem. Also einerseits sehr, sehr klar und transparent, wer zahlt, wer ist Auftraggeberin, das bin halt dann ich. Was steht dahinter so? Aber auch, was ist der Sinn des Ganzen, wozu wird eingeladen und das wirklich offen ist. Alle Menschen, die Lust haben, mitzumachen, völlig wurscht, wie sie zur Vermögensverteilung ticken, sind eingeladen. Alle sind eingeladen, sich zu melden. Und dann haben wir diese Briefe rausgeschickt an 10.000 Adressen am 9. Jänner letztes Jahr. Und normalerweise braucht man 10.000 Adressen, um 50 Leute zu bekommen, weil man hat eine Rücklaufquote von 3-7%, so um die 5%. Sprich, 500 Leute melden sich, aus denen man dann auswählen kann. Gemeldet haben sich 1.424 Leute.
Okay.
Also fast das Dreifache. Also da gibt's, das war echt was ganz Besonderes. Und dann hatte Foresight natürlich hervorragendes Datenmaterial, das natürlich niemand außer Foresight je zu Gesicht bekommen hat, um dann nach repräsentativen Kriterien für die Republik Österreich quasi auszusuchen. Und die einzigen Ausschusskriterien, die wir hatten, waren einerseits, man muss in Österreich gemeldet sein, weil sonst kann man in dieser Stichprobe nicht drinnen sein. Und man muss mindestens 16 Jahre alt sein, weil das ist das Wahlalter in Österreich. Deswegen habe ich 16 Jahre gewählt.
Mhm.
Genau, also dann wird ausgewählt, also 9 Kriterien wurden dann vom Foresight-Institut gewählt, um die Repräsentation von Österreich zu gewährleisten. Da gibt es total coole Infografik und alles online auf guterrat.info, bevor ich mich da verzettel mit so meinem Erinnern und so weiter. Bitte nachschauen, weil wir haben es geschafft. Also ich sage immer wir, was frech ist, weil ich habe nichts dazu beigetragen, außer zu bezahlen. Aber die haben es geschafft, dass diese Gruppe von 50 Leuten schlussendlich plus 15 Ersatzmitglieder, die einspringen können, falls wer ausfällt, bei den ersten 3 Sitzungen zumindest, die weichen nur um 1,8 Prozentpunkte ab von der österreichischen Bevölkerung, was Repräsentation angeht. Und so nah ranzukommen war echt, also das war eine Punktlandung in Wahrheit vom Foresight-Institut. Die haben das richtig gut gemacht. Und diese Menschen wurden dann 6 Wochenende lang beschäftigt mit der Frage, wie ist Vermögen eigentlich verteilt? Was bedeutet das? Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Also die hatten auch die Aufgabe, sich eine Gerechtigkeitsvision zu überlegen. All das habe nicht ich denen vorgegeben, sondern das hat das Organisationsteam mit dem Moderationsteam gemeinsam zusammengestellt und das Moderationsteam, das einfach x-tausend Jahre gebündelte Expertise an BürgerInnenratarbeit hat, und die genau wissen, wie schwierig es ist, eine so heterogene Gruppe zu moderieren und dafür zu sorgen, dass man trotzdem gut miteinander arbeiten kann und dass man zum Beispiel das erste Wochenende wirklich mit Kennenlernen verbringen muss, dass man ein Vertrauen fassen kann, dass man sich gegenseitig sagt, okay, was sind unsere Regeln des gemeinsamen Arbeitens, um die dann auch einhalten zu können, weil man sich mal darauf geeinigt hat. Und so. Das ist richtig gut gelungen, soweit ich das überblicken konnte, weil ich habe es dann über die Medien verfolgt.
Hm.
Ich habe es von Medienarbeit dafür gemacht und ich durfte wahnsinnig viele Lorbeeren einheimsen, die nicht mir gebühren, sondern den Leuten, die die Arbeit gemacht haben und den Menschen im Rat selber. Aber in Wahrheit habe ich es genauso mitverfolgt wie alle anderen über das Mediale, was daraus ausgespuckt wurde vom guten Rat. Und die haben dann 6 Wochenenden insgesamt getagt, haben dafür auch eine Aufwandsentschädigung bekommen, die deutlich höher ist als normalerweise. BürgerInnenräte bezahlen die Menschen, die das machen, wahnsinnig schlecht. Weil es wird so betrachtet als, ja, das ist so etwas, was man für die Demokratie macht und so. Und ich bin so, ja, aber in Wahrheit, was es bedeutet, ist, dass ganz viele Menschen sich buchstäblich nicht leisten können, mitzumachen. Ende der Geschichte. Deswegen nein, das kommt nicht in Frage. Und dann habe ich versucht, mich am Median zu orientieren, was so Einkommen angeht, um zu bezahlen. Und deswegen hat jede Person 1200 Euro bekommen, muss das aber selber versteuern. Also die Ungleichheit kriege ich nicht rausgewürfelt aus dem Ganzen. Und wir haben keine Möglichkeit gefunden rechtlich, wie wir das so gestalten können, dass die Leute 1200 Cash kriegen und dann ist es das. Sondern nein, das ist ein Einkommen. Das muss dann auch entsprechend versteuert werden nach dem Satz, den die Leute dann haben. Und das bedeutet auch, dass jemand, der zum Beispiel als Mindestpensionistin, Ausgleichszulage 1.000 Euro, wenn die in einem Monat 1.200 Euro kriegt, weil halt ein Wochenende vielleicht auf diesen Monat fällt, verliert sie 1.000 Euro Ausgleichszulage.
Ja.
Das heißt, die hat netto nur 200 plus.
Ja.
Das ist nicht schön, das hat mir nicht gefallen, aber das haben wir nicht geschafft rauszurechnen, nur es ist wichtig, sich darüber zu unterhalten. Und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass manche Menschen sich gemeldet haben, weil sie waren so, okay, ich kann mir das wirklich leisten, da mitzumachen. Da gibt Geld dafür und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, dass man sich wegen des Geldes meldet und man muss ja die Arbeit trotzdem machen, wenn man dann dort ist. Man hat ja trotzdem die ganze Hacken und den ganzen Aufwand und gibt 6 Wochenenden auf. Und gerade für Menschen mit Kindern ist das ja nicht gerade wenig. Und dann haben sie 77 Organisationen schlussendlich ausgesucht, nachdem sie sich in Themengruppen auch aussortiert hatten, denen sie dann in unterschiedlichster Höhe und auch in unterschiedlichster Auszahlungsperiode quasi das rückverteilen, weil sie haben gesagt, die Organisationen sollen selbst sagen, ob sie alles auf einmal wollen oder gestaffelt auf bis zu 5 Jahre und ob sie die Beträge progressiv wollen oder immer die gleichen Beträge jedes Jahr. Das heißt, bis 2029 wird mein Geld von TreuhänderInnen rückverteilt. Ich habe nämlich auch keinen Zugriff darauf, auf das Konto und alles, weil ich wollte wirklich, dass das lupenrein ist, dass ich da keinen Unfug mehr treiben kann, falls ich auf den Kopf falle und mir einbilde, das war eine dumme Idee, kann ja mal passieren, ne? Dass dann die TreuhänderInnen mich auslachen. So, genau so, ich brauche Cash und die TreuhänderInnen sind so, ja komm, das wird rückverteilt, geh nach Hause Marlene, schlaf dich aus.
Ja, spannend, coole Sache auf jeden Fall. Und an alle Zuhörenden den Hinweis auf guterrat.info, da kann man sich das auch alles nochmal detaillierter anschauen. Das ist eine schöne Website zu diesem BürgerInnenrat und dort findet sich dann zum Beispiel auch unter Ergebnisse dann so ein PDF, ne? Oder eben transparent diese 77 Orgas, Innis und Projekte, zum Teil aus der Armutsbekämpfung, Antidiskriminierung, Klimagruppen, Steuergerechtigkeit, aber auch so eine linke Gruppe wie Attac ist da dabei.
Ja.
Genau, zieht euch das auf jeden Fall mal rein, diese Website. Mich hätte jetzt von dir noch interessiert, bevor wir dann auf die Zielgerade abbiegen, was ist so dein persönliches Learning und was wünschst du dir vielleicht auch?
Also,
oder was kann sowas leisten, vielleicht auch in Zukunft? Ne? Vielleicht kommt ja auch die ein oder andere Person auf die Idee, Vermögen umzuverteilen, ich weiß nicht. Sind da schon Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, ey, wie hast du das umgesetzt? Könnte ich mir auch vorstellen.
Ich kenne urviele Leute, die interessiert daran sind, die davon lernen wollen, die ihre Vermögen rückverteilen. Nur das Problem ist, sie machen das in aller Regel nicht öffentlich. Und das finde ich so wichtig. Und wenn man einen BürgerInnenrat oder Gesellschaftsrat aufsetzen will, muss man es öffentlich machen, transparent machen. Das geht sonst einfach nicht. Und das ist so, deswegen glaube ich, es ist kein Nachahmungsmodell, aber interessiert mich auch gar nicht, hier die Alternative zur klassischen Philanthropie erfunden zu haben, weil das stimmt nicht, ich habe die Demokratie nicht erfunden. Die Alternative wäre, wir haben Besteuerung und machen das Ganze unfreiwillig und dafür strukturell und gesichert, sodass wir nicht abhängig sind vom Wohlwollen. Aber das wichtigste Learning ist, das ist eine Rückverteilungsart, das nennt man dann eskalieren, die Rückverteilung eskalieren, weil man wirklich den gesamten Bulk, also wirklich so gut wie alles oder fast alles halt hineinsteckt in das Ganze, um am Ende rückverteilt zu sein, was nichts anderes heißt, als kein Vermögen mehr zur Verfügung zu haben. Das ist bei mir wahrscheinlich so mit Anfang 2026 der Fall. Let's see. Es war eine der besten Ideen, die ich haben konnte, mein Geld der Gesellschaft anzuvertrauen, statt zu glauben, dass ich es besser weiß. Und das geht zurück auf meine Mutter, die mir schon als kleines Kind, wie gesagt, ich habe ein großes Maul, oder? eingetrichtert hat, Marlene, du bist nicht besser als irgendwer. Du bist nicht besonders oder so in einer Art und Weise, dass andere es nicht wären. Du weißt nichts besser als irgendwer. Irgendwer weiß immer irgendwas besser als du. Irgendwer kann immer irgendwas besser als du. Du bist eine von vielen und das ist gut so. Du bist nicht besser. Und das ist auch jetzt, das gilt für alle Überreichen, nur weil die reich sind, wissen die nichts besser. Und ich glaube, diese, man sagt so böse Schwarmintelligenz, aber ich glaube wirklich, dass wenn viele Menschen in einem gut sortierten Prozess, ja, also wir haben ja nicht die 50 Leute des BürgerInnenrats in den Raum gesperrt und gesagt, hier habt ihr 25 Millionen und habt Spaß, sondern da gab es Moderation, da gab es bestimmte Techniken, die man macht, damit man eben gemeinsam abstimmen kann, Konsententscheidung und systemisches Konsensieren, das muss man lernen, das muss man üben, Demokratie ist eine Praxis. Aber wenn man das macht, dann ist diese Entscheidung einer Gruppe mit unterschiedlichen also die unterschiedliche Gruppen auch repräsentieren können in sich selbst, deutlich besser und vollumfänglich angelegt als jede Entscheidung von einer Einzelpappnase, die obendrein, so wie ich, reich, weiß, able-bodied, also ich habe keine Behinderung, die mich im Alltag einschränkt, die man so körperlich, ich habe das ja alles, wie soll ich denn irgendwas schaffen zu entscheiden, das für alle gut ist, das kriege ich gar nicht hin. Und das bedeutet, die Gesellschaft kann das besser und die Demokratie kann es immer besser. Und ich bin ja ein Teil der Demokratie. Und ich bin ein Teil der Repräsentation. Das heißt, meine Werte und alles waren ja repräsentiert in dem guten Rat. Deswegen war es auch nicht wichtig, ob ich drin sitze und was mitentscheide oder nicht. Und das war hervorragend. Und es ist halt auch es ist so krass um die Welt gegangen in den Medien, dass ich glaube, dass jedes große Rückverteilungsprojekt, das auch proaktiv als solches irgendwie geframed wird, wird verglichen werden. Und ich würde mir wünschen, dass alle, die sich Philanthropie an die Fahne heften und die sich einbilden, sie machen was so von oben herab, so was Gutes für die Gesellschaft und man muss gefälligst dankbar sein, dass man sie vergleicht mit dem BürgerInnenrat einfach, um zu sagen, eigentlich könnt ihr eh alle besteuert, ihr Pappnasen, aber wenn man euch schon überlässt, dass ihr selber entscheidet, dann macht es wenigstens so, dass die von den Entscheidungen betroffen sind, mitentscheiden dürfen. Nichts anderes ist echter Respekt.
Das ist ein mega guter Punkt auf jeden Fall, die Philanthropie an diesem Beispiel zu messen. Es ist natürlich Philanthropie, weil es war von deinem Wohlwollen abhängig, aber es daran zu messen. Und wenn, glaube ich, Milliardäre selbst entscheiden, dann fließt vielleicht nicht Geld in eine Organisation wie Attac, aber so einen BürgerInnenrat mit 50 Leuten, demokratisch bestmöglich moderiert, repräsentativ ausgewählt, so, da kommt dann, glaube ich, sowas dann eher vor.
Ja.
Du hast selbst den Punkt vorhin schon einmal kurz angesprochen. Besteuerung ist natürlich super wichtig. Aber sie ist nicht das einzige Instrument, glaube ich, um eine gerechtere Gesellschaft herzustellen. Deswegen hätte mich noch mal kurz interessiert, was aus deiner Sicht Möglichkeiten und Grenzen auch von Steuergerechtigkeitspolitiken sind. Ja. Denn so wichtig es ist, ändert ja nichts daran, zum Beispiel, wie wir wirtschaften und auch nichts daran, dass am Ende immer noch einige wenige über Investitionen entscheiden, über Unternehmen bestimmen, so. Also aus dieser Perspektive reicht es eben nicht, nur mehr vom Kuchen zu fordern, sondern in dieser Perspektive müssen wir den Kuchen umbauen oder uns die Bäckerei aneignen und umbauen. Also braucht es neben Text Me Now sowas wie Enteignet mich jetzt, Millionaires for Democratic Socialism oder allgemeiner gefragt, was sind denn aus deiner Sicht vielleicht Möglichkeiten und Grenzen von Steuergerechtigkeitspolitiken?
Ja, es braucht unterschiedliche strukturelle Mittel, um vorzugehen gegen die Katastrophe, die wir erleben momentan. Steuergerechtigkeit ist das Mittel, wo ich mich halt eingebracht habe bisher. Ich habe natürlich da auch ein paar, so also diese Brille halt auf und ich sehe, dass so viel in der Gesellschaft mitgestaltet wird durch die materialistische Grundlage, auf der wir aufbauen. Und die wird mitunter halt hergestellt durch Verteilungspolitik. Steuergerechtigkeit ersetzt keine Arbeitsmarktpolitik, keine aktive. Steuergerechtigkeit ersetzt keine Antidiskriminierungspolitik, ob es jetzt Sexismus ist oder Antirassismus ist, also Antisexismus ist, beziehungsweise Feminismus oder Antirassismus ist oder Anti-Ableismus ist oder so weiter. Das kriegt eine Steuergerechtigkeit so jetzt auch nicht hin, es sei denn, sie wird verknüpft mit anderer Politik. Ich glaube aber auch nicht, dass es so ist, eine Liste von unterschiedlichen Politiken, die man so braucht oder Mitteln, die man so braucht, sondern ich glaube, es braucht eben diesen intersektionalen Blick, dass man schaut, wie kann man diese unterschiedlichen Formen von Politik verweben und größer verstehen. Also auch zu wissen, dass Klimagerechtigkeit ist ja auch Gesundheitspolitik, weil in einer saubereren, ökologischeren Welt werden Leute nicht so krank, weil sie einfach nicht mehr in abgasverpesteten Städten wohnen und solche Sachen. Also einen größeren Blick zu haben, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die Enteignungsfrage finde ich auch sehr, sehr spannend, weil sie sehr unangenehm ist für viele Menschen, aber ich glaube, oder zumindest für sehr viele reiche Menschen. Sie stellt halt eine Frage in den Raum, die grundwichtig ist, anzugehen. Und das ist die Frage, wem gehört die Welt und wem darf sie gehören und wie entscheiden wir das? Weil eine Enteignung ist ja nichts anderes als ein Zwangsverkauf. Es wird einem ja nichts weggenommen. Man bekommt quasi einen Gegenwert. Dann ist die Frage, wie hoch soll der ausfallen? Wer darf entscheiden? Also all diese Dinge muss man alles besprechen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, wie viel von Infrastruktur, die wir alle im Alltag brauchen, in privater Hand sein soll, / darf. Und welcher Willkür wir uns damit als Gesellschaft aussetzen, weil das ja dann die ganze Entscheidungsfindung für diese Infrastruktur, abgesehen von den paar Regulierungen, die wir vielleicht haben, in privater Hand sind. Oder aber wir regulieren es bis aufs geht nicht mehr. Und dann kann man es gleich überführen in eine andere Form von Eigentum, also in eine öffentliche Form von Eigentum. Ich glaube, da gibt es auch viele unterschiedliche Eigentumsformen, die man definitiv mal ein bisschen mehr und mutiger durchprobieren sollte. Was mich auch total reizt, ist die Frage der Demokratisierung des Arbeitsplatzes. Also da gibt es ein schönes Beispiel. Also ich habe es aus der Zeit online. Ich habe es nicht selber recherchiert. Ja. Ich verlasse mich da einfach auf diesen Artikel, den ich für sehr interessant hielt. Da ging es im Prinzip um die Frage von Populismus und Arbeitsplatzdemokratisierung, wie das zusammenhängt. Und da gibt es auch Studien, die belegen, je demokratischer ein Arbeitsplatz organisiert ist, also ein Betrieb zum Beispiel organisiert ist, also je mehr Mitbestimmung die Beschäftigten haben, umso weniger anfällig sind sie für Populismus, weil sie in ihrem Alltag eben nicht in einem hierarchischen Modell, das an Feudalismus erinnert, stecken. Und ich glaube, dass das nicht unwichtig ist, wenn wir überlegen. Also die meisten Leute verbringen ja 8 Stunden am Tag in einer Welt, wo man Demokratie nicht übt, sondern wo es krasse Hierarchien gibt. Manche sind ein bisschen lockerer, aber in der Regel ist schon sehr klar, wie diese Hierarchien laufen. Und die Mitbestimmung ist oft begrenzt und für die allermeisten Menschen ist sie begrenzt. Es gibt sicher Menschen, die haben da privilegiertere Arbeitsplätze, was das angeht, die haben da besser gestellte Situationen. Aber für viele Menschen ist es so, was der Chef sagt, wird gemacht, Ende der Geschichte. Und wenn ich mich wehre, dann sitze ich auf der Straße und das ist eine Lebensrealität. Und wenn der Alltag, der uns ja auch beeinflusst, kann ja niemand behaupten, es beeinflusst mich nur dann etwas, wenn ich gerade Lust darauf habe, beeinflusst zu werden, sondern ich werde ständig von allem beeinflusst. Deswegen glaube ich, ist es nicht irrelevant, wie Schulen aufgestellt sind, wie Arbeitsplätze aufgestellt sind, was Demokratisierung angeht. Das heißt, da sehe ich urviel Potenzial, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu richten. Ich kann mir da auch niemanden ungeeigneteren vorstellen als jemanden, der reingeboren wurde in die Ultraprivilegien, um dann anderen zu erklären, wie man zu demokratisieren hat. Nein, nein, nein. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, das sind gute, wichtige Ergänzungsmaßnahmen und alles gemeinsam, wie es vielleicht mal eine neue Rezeptur für einen ganz neuen Kuchen, um dieses Bild nochmal aufzugreifen, als das, was wir bisher haben.
Klatten und Quant stärker zu besteuern, das ist natürlich das eine, aber ändert nichts fundamental daran, dass dann weiter klimaungerechte Autos bei BMW produziert werden, worin wir als Gesellschaft investieren, was uns wichtig ist. Das müsste eigentlich auch demokratisiert werden. Das ist ein gutes Stichwort, Demokratisierung. Wäre vielleicht auch mal was, wo man repräsentative Transformationsräte sich zusammensetzen lassen könnte, die dann mit den Beschäftigten zusammen darüber entscheiden, statt dass das PolitikerInnen, UnternehmerInnen und Lobbyisten tun. Aber ja, das ist natürlich nochmal ein dickeres Brett. Tax the Rich ist da die realistischere Forderung, auf der sich ja aber auch aufbauen lässt.
Ja.
Zum Ausblick hätte mich nur noch interessiert kurz, wie kommen wir denn eigentlich dahin? Jetzt mal abgesehen, kann ich so sehr zu einer sozialisierten, vergesellschaften, umfänglich demokratisierten Wirtschaft, sondern einfach nur zu einer Wirtschaft mit mehr Steuergerechtigkeit, was ja auch schon eine Aufgabe ist. So Orgas wie Tax Me Now, die Millionaires for Humanity oder Patriotic Millionaires, die gibt's ja auch schon eine ganze Weile. Du bist da hervorragend vernetzt und ich glaube, die haben auch einen super wichtigen Impact. Die Arbeit, die machen, die Arbeit, die du machst, ist super wichtig. Gleichzeitig hätte mich an dieser Stelle mal interessiert, diese Arbeit von Consciousness Raising und Appellen an politische EntscheidungsträgerInnen zum Beispiel, was funktioniert daran vielleicht auch nicht oder wo sind da vielleicht auch Grenzen?
Ja.
Jetzt habe ich gelesen in Davos, da waren es irgendwie so etwas über 350, glaube ich, Millionäre und Milliardäre, die einen Appell unterschrieben haben, besteuert uns doch endlich so. Das geht schon zurück, ein paar Jahre zurück und da war es halt immer ein paar weniger. Also es ist stetig gewachsen, die Zahl, aber ja, weltweit gesehen steht es natürlich überhaupt nicht im Verhältnis zur Anzahl der Millionäre und der Superreichen letztendlich. Und davon können wir ja auch nicht ausgehen, dass die alle zur Vernunft kommen, so, ne?
Ja, nein.
aber gerade mit Blick drauf, wie wir die politischen Mehrheiten organisieren, wo siehst du vielleicht auch die eigene Arbeit da und die Arbeit von so Initiativen, reichen Initiativen wie Tax Me Now? Vielleicht auch ein Stück weit kritisch. Inwiefern hinterfragt ihr da auch, was vielleicht nächste Schritte sein müssen, um tatsächlich zu dem Ziel zu kommen? Genau.
Ja, also zunächst einmal, wir reichen Menschen werden es nicht richten. So. Also nur weil wir plötzlich auf den Kopf fallen und uns denken, boah, Steuern zahlen ist voll super. Unwahrscheinlich, bitte nicht glauben, dass reiche Menschen irgendwas richten werden. Vielleicht sind sie zufällig dabei, aber nicht, weil sie auf irgendeine Idee gekommen sind. Also das kann man echt analog sich auch anschauen, oder? Feminismus war keine Idee von Männern. So, ja. Und die haben es nicht gerichtet. Jetzt gibt es natürlich ein paar, die mitmachen und die Feministen sind und die sich einsetzen. Vielen, vielen Dank. Aber trotzdem, die Hauptarbeit liegt nach wie vor offensichtlich bei weiblich gelesenen Menschen generell, aber auch also bis hinein in die ganze queere Bubble und was da sonst alles an Vielfältigkeit und so weiter ist, die alle sich auch anschließen an den Feminismus, Queer-Feminismus und so weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir machen können, was wir ehrlich machen können, was wir gut machen können als vermögende Menschen, die sich in dieser Debatte einmischen, ist erst einmal diese Aufmerksamkeit, die grundsätzlich sich an Vermögende richtet. Also Vermögende werden bevorzugt in der Aufmerksamkeitsökonomie. Das ist zumindest meine Erfahrung. Da können wir Aufmerksamkeit an uns reißen und sagen, nee, wir sind zwar vermögend, aber wir verstehen auch, dass es eine demokratische Pflicht ist, sich einzubringen und teilzuhaben und dass das impliziert, dass das auch bedeutet, dass man sich quasi mit anderen gemeinsam in den Entscheidungsprozess begibt und dass man nicht deswegen bekommt, was man will, nur weil man es so super findet. Weil wenn wir jeder kriegt nur, was er will, spielen, dann können wir es eh vergessen. Wir können also diese Aufmerksamkeit, diese Medienaufmerksamkeit bündeln. Wir können versuchen, die dann auch zu streuen, also indem ich zum Beispiel versuche, darauf zu verweisen, dass ich keine Expertin bin, sondern dass das Netzwerk Steuergerechtigkeit die Expertise hat und dass man sagt, wir versuchen zum Beispiel bei Medienanfragen bei TaxMinau, die wir reinbekommen, wenn wir merken, okay, da geht es wirklich in Fachexpertise, immer umzulenken auf das Netzwerk Steuergerechtigkeit, weil wir finden, dass das die viel besseren AnsprechpartnerInnen sind. Und für manche Medien ist das dann die Frage so, ja, verkauft sich das so gut oder nicht? Und ich finde das schon problematisch. Wenn man wirklich das Thema ansprechen will, dann muss man auch die Menschen einladen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt nicht so sexy wie die Millionärin, die sich reinbildet, sie muss jetzt rückverteilen. Aber dafür ist das von dem her, was die Qualität angeht, deutlich höher. Es ist deutlich eine höhere Qualität, mit Julia Jiermann über Steuergerechtigkeit oder mit Christoph Trautwetter über Steuergerechtigkeit zu sprechen, als mit mir.
Mhm.
So. Diese Rolle auch immer offensiv zu reflektieren, also auch zu zeigen, ich bin nur reich. Das ist der Grund, warum ich hier bin, warum ich überall eingeladen werde, warum mir alle zuhören wollen und warum ich mir das alles buchstäblich leisten kann. Also wer kann verzichten, 4 Jahre auf Lohnarbeit und einfach mal politische Arbeit all in gehen, inklusive notfalls selbst Geld hineinstecken? Das muss man sich leisten können. Also es ist ein Wahnsinnsprivileg. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das dann auch nicht nur streuen, sondern wirklich teilen? Wie kann man schauen, dass man in Bündnisse geht, in Partnerschaften, in Kooperationen, mit anderen Organisationen, die sich in diesem Kampf teilweise schon seit Jahrzehnten da beteiligen? Und wie kann man schauen, dass man sich mit denen solidarisiert, ehrlich solidarisiert, Forderungen miteinander bespricht und übernimmt und auch schaut, okay, was könnt ihr gut, was können wir gut, damit wir gemeinsam dieses riesige Feld bespielen. Aber so offene Briefe und so weiter, das wird es nicht richten. Am Ende braucht es viel, viel mehr. Und mir macht halt Hoffnung zu wissen, dass die Gesellschaft als Ganzes eigentlich für die Verteilung von Vermögen ist. Also da, wenn man sich die Umfragen anschaut, das ist klar, wie Kloßbrühe. Aber das in einen politischen Willen umzuwandeln, der sich auch parteipolitisch niederschlägt und dann im Parlament auch Raum findet, das ist schwierig, weil da kämpft man gegen die Lobby an. Und deswegen ist auch wichtig, darauf zu verweisen, hey, Überreiche haben ihre Lobby. Jetzt gibt es da die Tax-Me-Now-Leute, die zwar sich im Lobbyregister eintragen lassen, aber eigentlich keine Lobbyarbeit im klassischen Sinne machen, weil sie das furchtbar finden. Oder wenn, dann würden sie es nur vor Kamera machen, dann ist es nicht mehr wirklich Lobbyismus, oder? Dann ist es in einem Interview oder so. Und dann sind die Gegner halt Organisationen wie, das fängt an bei Stiftung Familienunternehmen, Verband die Familienunternehmer, Bund der Steuerzahler, aber das geht noch viel tiefer hinein in die gesamte ökonomische Think-Tank-Landschaft, also das Atlas-Netzwerk, die ja krass reaktionär sind, wo auch dann jetzt der Jorge Milei oder wie er heißt, der Milei, der Präsident, Präsident, oder? Von Argentinien,
ja.
Der dort einen massiven Schaden anrichtet wirtschaftlich gerade. Und der wird dann ausgezeichnet von einem dieser, ich glaube, die Hayek-Gesellschaft war es, gehört zu diesem Atlas-Netzwerk an erzkonservativen Thinktanks. Die stellen die Narrative her, die schreiben ja auch Studien noch und nöcher. Und da ist einfach ein wirklich kritischer Blick drauf zu werfen und es braucht sehr viel mehr Anstrengung. Aber gleichzeitig sehen wir auch, wenn politischer Druck kommt aus der Gesellschaft, von unten, Grassroots, und es wird meistens angeführt von Menschen, die betroffen sind. Das heißt, wichtig in Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, hört den Menschen von Ich bin armutsbetroffen zu. Solidarisiert euch mit Menschen von der Bewegung Ich bin armutsbetroffen. Das sind unglaubliche Leute, die es echt drauf haben, die wirklich wissen, was sie tun, die wahnsinnig lieb sind obendrein. Also nicht nur, dass die Mordsarbeit sich aufheizen, die sind obendrein einfach so zuckersüß. Und die machen richtig Meter, ja, und mit denen sich solidarisieren und das gemeinsam hinkriegen. Es wird verdammt anstrengend, aber es ist halt auch so, dass wenn wir eine demokratische Veränderung wollen, müssen wir alle mitdenken und alle uns einbringen. Und das bedeutet, Überreiche haben eine Rolle zu spielen, aber eine kritische, reflektierte Rolle. Und das, worauf es hinausläuft, ist, dass wir jetzt schon sehr, sehr viele Antworten haben auf, wie man mit Krisen umgeht, die wir haben. Wir müssen nur schaffen, die Hegemonie zu brechen, den Damm zu brechen und die Demokratie in irgendeiner Form da durchzudrücken, um sie zu erhalten, weil sie ist die verdammte Mühe wert.
Ja, Dani Brodesser hatten wir auch mal hier im Podcast.
Ich habe
gesehen,
toll,
dass du mit seit umschlungen Millionen da auch ein Format mit dir hattest.
Ja.
Aber ist deine politische Zukunft als Aktivistin weiterhin quasi bei Text Me Now oder kannst du dir auch anderes vorstellen? Also irgendwie auch, weiß nicht, finden wir dich irgendwann mal bei SPÖ oder KPÖ in Österreich?
Nee, ich wechsle nicht in die Parteipolitik. Ich finde, ich bin überrepräsentiert in allen, also in jeglicher Hinsicht. Es braucht Menschen, die nicht repräsentiert sind, dass die eingeladen werden, dass die mitmachen können. Das ist viel, viel wichtiger. Meine Ideale sind eh schon repräsentiert von anderen, meine Privilegien leider auch. Andere Leute braucht es da dringender, aber ich werde bei Tagsmina sicherlich noch weitermachen, aber in reduzierterer Form irgendwann dann auch, weil langfristig kann ich es mir auch nicht mehr leisten, nehme ich an, wenn ich dann gar keine Erwerbsarbeit habe, sondern das ist auch das Ziel, dass ich dann erwerbstätig bin. Ich werde nicht einfach aufhören, aber ich werde sicherlich neu über mein Zeitmanagement nachdenken müssen. Und das ist auch gut, weil idealerweise kriege ich eine kleine Lücke, in die dann hoffentlich die Leute hineinkommen, die viel wichtiger sind in diesem Diskurs. Und da gehört zum Beispiel, ich bin armutsbetroffen dazu, aber auch Gewerkschaften, die ja auch sehr, sehr viel sich mit Verteilungspolitik beschäftigen und alle möglichen anderen Organisationen und Gruppen, die ich alle gar nicht nennen kann, denen man Gehör schenken sollte, weil die sagen es ja eh schon nur seit ein paar Jahrzehnten.
Marlene, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Danke dir.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Millionenerbin und Steuergerechtigkeitsaktivistin Marlene Engelhorn. Wenn ihr euch für sie oder die Initiative, für die Marlene arbeitet, Text Me Now oder den guten Rat für Rückverteilung interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.